Herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Heute sind wir am 20. Juni 2024 angekommen. Es ist warm draußen und wir freuen uns über das gute Wetter. Trotzdem, ab und zu begeben wir uns noch vor den Fernseher und gucken unsere beliebte Serie Familie Dr. Kleist. Mittlerweile Staffel 6 und heute haben wir uns die 5. Folge angeschaut, Der Schläfer. Und der Schläfer ist heute auch bei mir. Konstantin ist zu Gast, wie immer. Und man hört ihn schnarchen.
Ja, was? Entschuldigung.
Ja. Nein. Hallo.
Guten Morgen.
70 Folgen, keine Routine.
Genau. Die Leute wissen es ja nicht, aber wir nehmen ja immer, damit es um 8 Uhr gesendet werden kann, um 6.30 Uhr auf. Ja, wobei, wenn ich überlege, letzte Folge 1 Stunde 47.
Ja, haben wir früher angefangen.
Ja. Das wäre schon knapp gewesen.
Ja.
Ich habe natürlich nicht geschlafen. Es ist auch im Moment, muss ich sagen, zu viel, wofür es sich auch generell lohnt, wach zu bleiben. Wir als Fußballfans, was sagst du jetzt so zur ersten EM-Woche?
Ja, ist natürlich, also ich muss sagen, es ist ein Highlight, so ein Turnier im eigenen Land zu haben, finde ich. Also 2006 war ich zwar schon so mit den Gedanken dabei, aber das hat für mich jetzt keinen großen Unterschied gemacht, ob die Spiele in Albanien stattgefunden haben, auf den Färöern oder in Dortmund. Also das war für mich eher alles weit weg. Da war ich auch noch nicht so ein Stadiongänger 2006. Also das heißt, das hat mich eigentlich gar nicht so tangiert, in welchen ich kannte auch die Stadien nicht. Jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt so die Stadien sehe, in denen gespielt wird, die Hälfte davon, da war ich halt schon. Und das ist dann natürlich schon ganz cool. Morgen bin ich auch bei einem Spiel, da bin ich bei dem Spiel der Österreicher um 18 Uhr im Olympiastadion. Also ich habe ja so ein paar Tickets bekommen, einmal für morgen und dann für nächste Woche Dienstag. Und dann hat mir ein guter Freund auch noch organisiert, dass ich am 29. Juni dann zu einem Achtelfinale gehen kann. Also das sind dann schon kleine Highlights. Also mal schauen, was da im Achtelfinale. Ich glaube, da könnte sogar Deutschland spielen. Aber die Konstellation ist ja bei der EM immer so ein bisschen undurchsichtig mit dem Sieger der Gruppe A gegen zweiter Gruppe B und dann dritter Gruppe C und bla. Also deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob die da spielen oder nicht oder ob die, ja, also das ist noch so ein bisschen undurchsichtig. Aber auf jeden Fall so ins Stadion zu gehen zu einer EM und so, das ist schon ganz cool. Neulich habe ich auch gehört, Tim Jürgens bei Elf Freunde Themenfrühstück hat auch irgendwie so gesagt, er ist ja nun schon ein bisschen älter und so. Und er meint, das ist das letzte Mal, dass er so ein Turnier in Deutschland erlebt, ist er der Meinung. Weil die EM wird dann erstmal nicht wieder in Deutschland sein. Und eine WM scheint aktuell immer nur irgendwie nach Saudi-Arabien zu gehen und nach sonst wohin. Also, ja, könnte er recht haben. Und naja, es ist immer geil, diese ganzen Fans denn so zu sehen. Ne? Also Schottland ist ja auch, war ja auch das Eröffnungsspiel. So ein bisschen so ein Highlight, so diese Fans von der Insel.
Ja, sie haben gut Stimmung gemacht, ja.
Ja, ist doch auch geil. Also ich meine, ich finde das ja irgendwie auch toll, wenn so Mannschaften kommen. Ungarn ist ja im Grunde auch so ein bisschen so, die am Samstag gegen die Schweiz gespielt haben, auch wenn die so ein bisschen politisch abdrehen. Aber sind so Fans, die haben eine ganz andere Verbindung so zu den Nationalmannschaften als jetzt die Deutschen, wo man immer so ein bisschen das Gefühl hat, die kommen so mit ihren Klatschpappen. So, also von daher, ja, ich bin gespannt, was noch passiert und hatte Freude und das eine oder andere Spiel gucken wir ja vielleicht dann auch noch bei uns im Garten.
Ja, und da hoffe ich auch sehr, dass ich da demnächst mal, dass ich da dabei bin. Ich muss ja im Moment noch mehrere Termine so hin und her organisieren, aber wenn es klappt, bin ich da auf jeden Fall dabei. Ich finde, es prägt so eine gute Sommerstimmung. Bei mir kommt schon ein Revival-Gefühl von 2006 auf. Ich frage mich ja, ob Michael die Spiele guckt oder ob er sie nachher im Teletext über die Ergebnisse überprüft. Was vermutest du?
Das ist ja wahrscheinlich jetzt auch die einzige Konstellation, wo er tatsächlich im Teletext was unter der Woche bei Sonnenschein draußen sehen könnte.
Stimmt. Haben wir den Aspekt eigentlich damals vergessen? Haben wir ihn zu Unrecht?
Vielleicht haben wir den damals vergessen, ja, das könnte sein, ja. Also wenn er gerade EM guckt oder nicht EM guckt, sondern stattdessen im Teletext die Ergebnisse nachliest, Wer ist denn dein Favorit? Wer wird Europameister?
Boah, gerade jetzt so. Ich finde, also bei mir ist es so, dass man aus der ersten Runde wenig schließen kann, weil oft die, also aus dem ersten Spieltag wenig schließen kann, weil oft auch die Teams, die jetzt überzeugt haben, war ja auch jetzt schon die ein oder andere Überraschung dabei. Dann am Ende, also meistens sind die auf lange Sicht erfolgreicher, die sich steigern. Hatten wir auch bei der WM mit Argentinien. Ja. Erstes Spiel verloren und dann noch am Ende geschafft. Favorit, also Ich würde am Ende schon, ich meine, Frankreich hat das jetzt, glaube ich, ganz souverän hinbekommen. Ich tippe auf die Franzosen.
Ja, immer eine
Das
sichere Bank eigentlich, ne?
Einzelspielerpotenzial ist doch am größten und EM-Titel haben sie auch noch nicht und so, von daher doch, ich gehe auf die Franzosen.
Ja, ich bin immer ganz schlecht, irgendwas vorherzusagen. Ich gucke immer lieber so ein bisschen, was sind die Trends in dem Turnier und so und wer hat vielleicht so die beste Turnierform. Also ich drücke natürlich der Schweiz wie immer die Daumen. Aber die Schweiz ist immer so ein bisschen wie mein Team Hertha, weil die haben immer gute Spieler so, sind auch oft so aus der Bundesliga und aus bekannten Mannschaften und so. Und letztlich wird es aber nie so, es ist immer so ein 3 plus 2 minus Team, so. Also immer so 3,5 Sterne Team. Und man denkt so, ja, die sind super. Die können super eine Quali spielen und können dann irgendwie locker irgendwie dabei sein. Und dann ist meistens so Achtelfinale Schluss. Und dann manchmal auch so gegen Teams wie Schweden oder so, wo man so denkt, da hättest du auch gewinnen können, aber reicht halt nicht. Also es ist typisch Hertha so eigentlich. Also das hat ja auch im DFB-Pokal jetzt wieder im Februar oder Januar was, glaube ich. Wenn man so denkt, ja, Viertelfinale und dann gegen Kaiserslautern, da gibt es doch eine Chance. Nö, schaffen sie nicht. Also das ist dann
Ja.
so relativ identisch. Ja. Also mal gucken. Ist ja auch schon jetzt bald die Vorrunde vorbei. Also ich glaube, nächste Woche, Mittwoch, ist die Vorrunde schon vorbei und dann gibt es schon K.O.-Spiele. Es geht ja immer schnell, diese Vorrunde. Man
Ja,
denkt
es
immer, am
ist.
Anfang der Vorrunde denkt man immer so, jetzt geht es über Wochen. Aber es ist
Ja.
dann irgendwie sind dann so 10 Tage und dann ist auch schon wieder Schluss mit jedem
Es ist
Tag
halt
Fußball.
auch echt so ein, und genau, es ist halt mittlerweile auch so ein bisschen, ich fand ja den letzten EM-Modus auch besser, also mit diesen 16 Teams noch. Dieses, dass man jetzt zwei, dass Teams dann noch 3 Tage warten, bis sie ausgeschieden sind oder irgendwelche Unentschieden gegeneinander aufgerechnet werden in unterschiedlich starken Gruppen. Ach, ja, so ganz fair finde ich das alles nicht. Auch wenn
Ja.
jetzt, gerade wenn man auf den ersten Spieltag guckt, die Deutschen natürlich davon profitieren könnten.
Also es ist natürlich auch so, dass die, ich finde es nicht schlecht, ein Achtelfinale zu haben, aber dass die Gruppen so unübersichtlich werden. Also ich finde, man sollte schon klar erkennen können, wer kommt weiter und wer nicht. Nicht erst, wenn man hinterher nochmal alle miteinander vergleicht oder so, der beste Dritte und die besten 4 Dritten oder wie auch immer. Also es sollte jetzt nicht mehr als 10 Sätze dauern, bis man den Modus erklärt hat. Und das wird ja wahrscheinlich auch bei der Champions League jetzt ab der neuen Saison so ein bisschen ein Problem, wenn man so gar nicht mehr so richtig erklären kann, wer kommt jetzt da eigentlich weiter und wer setzt sich noch über irgendwelche Playoffs durch und so. Also bin ich auch schon gespannt. In ein paar Monaten geht's los.
Ja.
Apropos, es geht los. Wollen wir mal in die Materie einsteigen
Gerne.
mit der Folge 5 der 6. Staffel von Familie Dr. Kleist, der Schläfer?
Gerne.
Okay, dann machen wir das. Wir haben gar keine Vorrede geführt über die Episode selbst, nur über die EM, aber meine Güte, es wird uns mal erlaubt sein, in einer Sondersituation, wenn Europameisterschaft im eigenen Land ist, dann nochmal ein bisschen von der Norm abzuweichen. Aber jetzt geht es los mit ARD-Serien. Wir beginnen bei einer noch unbekannten Familie, wo ein schlafender Mann zu sehen ist und ein Kind, das auf den Balkon geht und das Kind sieht, glaube ich, ein Vogelnest oder so, klettert auf einen Stuhl und stolpert von der Balustrade des Balkons, aber zum Glück stürzt nur der Teddy in den Tod. Das Kind fällt auf den Balkon zurück, also nicht in die Tiefe. Glück gehabt. Die Mutter der beiden ist in der Zwischenzeit also die Mutter des Kindes und die Ehefrau des schlafenden Mannes, ist in der Zwischenzeit bei Lisa und ist Patientin dort. Sie ist im 9. Monat schwanger. Demnächst wird es zu der Geburt kommen, sagt Lisa. Und in der Praxis kommt dann auch Christian zu Piwi und will ihn nochmal umstimmen, weil Piwi ja in der letzten Folge gesagt hat, dass er für 6 Monate nach Singapur will und alles hinschmeißen will. Und er sagt, wenn er schon alles hinschmeißt, dann will Christian das wenigstens alles ausdiskutieren, bis er es versteht. Und Piwi meint, er wird es nie verstehen, weil für ihn die Praxis immer die oberste Priorität hat, immer die Karriere, nie die Kinder und nie die Mutter. Sie waren immer an zweiter Stelle. Und Christian meint, dafür willst du mich jetzt also bestrafen? Und Piwi meint, nein, es geht nicht um dich, sondern um Anke und um ihn. Das ist eine riesige Chance für sie und er will sie unterstützen. Er will das Abenteuer mit ihr teilen und das ist seine Priorität. Würdest du da zustimmen? Also steht für Christian immer die Praxis an oberster Stelle und die Kinder waren an zweiter Stelle?
Also das ist ja ein Teil von sehr heftigen Auseinandersetzungen, die wir hier erleben. Und die, also ganz insgesamt ist für mich die Folge schon die mit den, ich sage nicht, dass es eine durchgängig richtig gute Folge ist, aber es ist auf jeden Fall die mit so, finde ich, den bislang so stärksten Reflexionsdialogen oder Konfliktdialogen. Und das ist der erste davon. Und ich finde erstmal, ich hätte jetzt sonst die Frage sofort an dich gestellt, weil bei dir hat ja Piwi sogar den Dahlmann bekommen für sein Verhalten. Ob das eine Art, ob das, ob, ob und da habe ich ja schon gesagt, beim nächsten Mal relativiert sich das so ein bisschen dadurch, dass das erklärt. Und ich fand das Motiv, also was ich ihm nach wie vor vorwerfen würde, drei Dinge. Erstens, was ich ihm nach wie vor vorwerfen würde, ist, dass er irgendwie das einfach sehr unverplant abgibt und die anderen vor vollendete Tatsachen stellt, obwohl es um die Finanzen aller geht. Zweitens, ich finde eigentlich gut, wie er erläutert, dass er klargestellt hat, was für ihn das oberste Wichtigste ist. Und das Dritte ist jetzt mal mein Eingehen auf deine Frage. Ich würde sagen, ja. Ich finde Praxis und die ganze Arztgeschichte, also Christian ist schon immer überall nochmal hingefahren und schnell dies, das gemacht, obwohl sie ja wirklich, zumindest durch die Villa ja auch irgendwie, sie waren ja ziemlich sicher in guten finanziellen Verhältnissen, auch mit hier mit dem Tennis, also mit dem Sportinternat, also du hast das ja schon erläutert und da hätte Christian, glaube ich, schon die Chance gehabt, ein bisschen runterzufahren und das hat er aber nicht genutzt.
Ja, das stimmt, so ein paar empirische Sachen kann man sehen. Ich frage mich halt, ob wir das gesehen haben, dass die Kinder an zweiter Stelle waren. Also ich meine, wir haben es manchmal gesehen sehr früh, wo Peewee zum Beispiel noch von David Bode gespielt, niemandem vom Zeltlagerausflug erzählen konnte, weil alle immer so beschäftigt waren und er es dann einfach auf ein Diktiergerät aufgenommen hat. Da hat man so ein bisschen gesehen, ja, er wird nicht so wahrgenommen, aber das war damals zumindest kein Problem für ihn, aber gut, kann sich über die Jahre geändert haben. Aber sonst haben wir ja auch schon immer, ich weiß nicht, haben wir gesehen, dass die Kinder an zweiter Stelle waren? Ich weiß es nicht so richtig. Also ich finde es so ein bisschen nachträglich hinzugefügt, dass es jetzt, dass Piwi das jetzt so empfindet.
Naja, es kommt ja, also wir können die Diskussion ja gleich nochmal weiterführen, weil es wird ja auch nochmal vertieft. Aber also man hat jetzt auch zum Beispiel gar nicht das Gefühl, wirklich, dass dass Christian diese Internatsgeschichte so sehr verfolgt. Also auch, er hat ja auch mal den Dahlmann von dir dafür bekommen, dafür, dass er sagt, na, wir kommen vorbei, wenn du im Finale bist.
Genau.
Also da hatte man schon das Gefühl eines Vaters, dem es sehr um den Stand geht und wo jetzt das, die, also ich will jetzt Christian nicht sagen, der war irgendwie so ein Rabenvater oder irgendwie sowas, aber ich sag mal, es gibt ja manchmal so Sachen, wo man sagt, vielleicht stimmt das objektiv gar nicht komplett, aber subjektiv, finde ich, hat es eine Berechtigung, dass jemand das in dem Moment sagt. Und die würde ich Piwi auf jeden Fall zusprechen, dass er dieses Gefühl hatte. Dass, ich finde, das ist auch schauspielerisch von mir, Wolf, ich finde, das ist eine starke Szene. Also wie er so klarstellt, das ist nämlich meine Priorität. Also wie er sozusagen hinleitet zu dem, was ihm wichtig ist. Das ist schon ganz interessant. Abgesehen davon, dass es, glaube ich, ein bisschen unprofessionell ist, dass es diese Diskussion so innerhalb des Praxisbetriebes, innerhalb des laufenden Praxisbetriebes gibt und auch die Umfall, also auch von Hatzfeld bekommt, Entschuldigung, Doktor von Hatzfeld bekommt davon mit. Ich kann mich mal erinnern, dass ich mal in einem Laden einkaufen war und da haben sich die beiden Kassierer sehr heftig gestritten. Und ich dachte auch, was ist denn das hier für ein Laden? Also ich glaube, solche Diskussionen sollte man später führen.
Ja. Also was ich auf jeden Fall noch kritisieren würde, auch immer noch, und da würde ich auch hinter dem Dahlmann stehen, den ich letzte Woche verteilt habe, ist, dass er anscheinend sich den Schritt überhaupt nicht überlegt hat. Also den Schritt, diese Gemeinschaftspraxis zu machen. Ich würde auch nicht gelten lassen, dass es irgendwie Gruppenzwang war, weil ja auch jemand in der Gruppe saß mit Michael, der gesagt hat, für ihn ist das nichts. Und von daher, also sich nicht zu überlegen, was das bedeutet, diesen Schritt zu gehen, diese Gemeinschaftspraxis zu machen und dann nach ein paar Wochen zu sagen, ach, jetzt will ich aber mal die Arbeit nicht an erster Stelle, sondern jetzt will ich auch mal hier diese Gelegenheit nutzen, jemanden zu unterstützen, den ich liebe. Es scheint aber nicht gut durchdacht zu sein, dass er es überhaupt gemacht hat, diesen Schritt. Und das würde ich immer noch als Kritik stehen lassen.
Ja, kann ich auch verstehen.
Die schwangere Frau Krämer kommt nach Hause und ruft ihren Mann Thomas und ruft auch Max, mein Spatz, also das ist das Kind. Und sie findet den umgefallenen Stuhl auf der Terrasse und weiß sofort, da ist irgendwas passiert. Thomas ist immer noch im Bett und schläft und ist überhaupt nicht wach zu kriegen. Und da klingelt es an der Tür und eine Nachbarin ist mit Max da und der hat nur ein kleines Pflaster auf dem Arm. Es ist nichts weiter passiert, sagt die Nachbarin, aber ihr solltet ihn nicht allein auf der Terrasse spielen lassen. Anna kommt in die Praxis und spricht mit Christian, also möchte mit Christian sprechen. Kurz sehen wir Nora und Dr. von Hatzfeld tuscheln, wie Nora irgendwie ihm erzählt, dass Piwi nach Singapur will. Und dann sind wir bei Anna, die Christian diese, ja, ich weiß nicht, wieder eine neue Abmahnung gibt oder so ein Vergleichsangebot, wie auch immer. Da habe ich jetzt auch wieder das Standbild gemacht. Ist nicht ganz so lustig wie letzte Woche, aber auf jeden Fall zwei, drei komische Sachen sind da schon. Einerseits die Frage, ganz oben auf dem Papier steht irgendwas von Staatsanwaltschaft Meiningen in Klammern Thüringen. Vorher war das doch Köln. Sie ist doch extra nach Köln gefahren, um.
Ja, stimmt. Naja, was natürlich sein kann, nee, ich muss selber korrigieren. Also erstmal gut beobachtet, aber es ist so, dass natürlich die gegnerische Kanzlei überall sein kann. Also ich kann dich ja auch von München aus in Berlin anzeigen, weil du in Berlin wohnst und in Berlin was passiert ist. Und das macht aber trotzdem natürlich die Staatsanwaltschaft Berlin. Also es ist dann die lokale Staatsanwaltschaft. Also stimmt schon.
Okay, also ist es quasi die Kanzlei in Köln reicht Klage bei der Staatsanwaltschaft Thüringen ein.
Bei der, genau, es gibt keine Staatsanwaltschaft Thüringen, aber dann, also mich überrascht, dass es Meiningen ist, weil ich hätte jetzt gedacht, Eisenach ist bekannter oder größer, keine Ahnung, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Eisenach keine eigene Staatsanwaltschaft hat, aber gut, die werden, ich war, gut, wir wissen nicht, ob sie wissen, was da
Ja.
die Frage ist. Ne?
Auf jeden Fall eine schöne Genderform, die gewählt wird, ist vielleicht noch mal was Neues. Sehr geehrter Frau Schöller. Ist auch eine kreative Lösung.
Ja.
Ja, und dann steht da viel Blabla, bla, der Fall Christian Kleist. Ich weiß nicht, würde man das so formulieren? Der Fall Christian Kleist.
Nein, nein, es ist kein Fall, Christian Kleist. Das ist total seltsam formuliert. Im Fall des von Ihnen vertretenen, des durch Sie vertretenen oder sowas.
Ja. Bezüglich der Abmahnung des Missachtens des Urheberrechts nach Paragraph 97 wegen illegalem Download des Films Schneewittchen auf den sieben Zwergen wird unwirksam, sofern eine Geldstrafe von 2.000 € beglichen wird. Ja gut. Ich mache mal kurz die Szene erstmal zu Ende.
Sorry,
Christian, also pass auf, es ist ja so. Anna sagt,
okay.
wir, also nein, ich muss noch zurück. Christian fragt, was das jetzt bedeutet, und Anna sagt, wir haben uns geeinigt und wenn du zahlst, ist die Sache vom Tisch. Mehr war nicht drin. Christian sagt, Paul ist doch noch gar nicht strafmündig. Also in Klammern, sie haben wohl herausgefunden, dass das Paul war. Das war ja in der letzten Folge, hatten sie es noch nicht gewusst. Und Anna sagt, ja. Trotzdem bist du verantwortlich, weil du bist der Inhaber des DSL-Anschlusses und du haftest. Bei Streaming wäre es was anderes gewesen. Es ist eine Grauzone, aber ein physischer Download ist irgendwie schwerwiegender. Und Christian sagt, na gut, danke dennoch. So, das können wir jetzt mal ganz, ganz vorsichtig auseinandernehmen. Wir können auch später nochmal drauf zurückkommen, aber ich versuche mal jetzt das, was wir jetzt bisher wissen, anhand dieser Szene so ein bisschen auseinanderzunehmen. Denn das ist alles meines Erachtens ziemlicher Unsinn. Denn in der letzten Folge hat sie gesagt, der Download ging über einen Torrent-Client. Torrent ist eine Technik, wo man gleichzeitig downloadet und uploadet. Der Download passiert und du stellst dann kleine Fragmente der Datei wieder zur Verfügung für andere, die Datei auch runterladen wollen. Das funktioniert nur solange noch Leute überhaupt diese Datei uploaden. Das ist ja so ein Geben- und Nehmen-Prinzip. Und für das, was du belangt wirst, ist meistens der Upload, nicht der Download, weil du quasi Sachen zur Verfügung stellst, die urheberrechtlich geschützt sind und dafür keine Autorisierung von der Urheber, wie heißt das dann, von dem Urheber,
Von den Schöpfern, genau, von den
genau, von den
Urhebern,
Schöpfern,
ja.
ja, von den Urhebern, genau, hast. Und darum, bei Streaming müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, das ist tatsächlich was anderes, war damals vielleicht sogar noch eine Grauzone, ist glaube ich mittlerweile ein bisschen eindeutiger geklärt, aber in jedem Fall ist es ziemlicher also ziemlich unklar formuliert, wenn sie sagt, der, so ein physischer Download ist schwerwiegender. Weil zum Beispiel ein Download, der nicht über Torrent funktioniert, sondern über einen direkten Download, also irgendwo du gehst auf eine Seite und klickst darauf, hier downloaden, und dann lädst du was herunter und hast es dann auf deiner Seite, auf deinem Computer, ist viel, viel schwieriger nachzuvollziehen, beziehungsweise ist auch, glaube ich, etwas, was sich überhaupt nicht lohnt abzumachen, sondern wenn dann der Upload. So, jetzt ist die Sache, das habe ich ja, glaube ich, letzte Woche genauso prophezeit. Das Angebot geht dann runter. Also sie haben, wollten 3000 Euro, die sagen irgendwie, nee, ist aber nicht und bla, und sie gehen runter auf jetzt 2000 Euro in dem Fall. Wenn du zahlst, ist die Sache vom Tisch, sagt Anna. Das ist ja genau die Masche, die Abmahnkanzleien fahren. Wenn du zahlst, ist die Sache vom Tisch. Bedeutet aber natürlich auch, also was, wenn sie nicht vom Tisch ist? Wird er dann irgendwie in Handschellen abgeführt für 2000, wegen 2000 Euro? Wohl kaum. Also völlig unsinnig, dass sie sagen, dass so. Aber was viel schwerwiegender ist, sorry, ich unterbreche mich immer wieder selbst, aber es regt mich ein bisschen auf. Paul ist nicht strafmündig. Deutet darauf hin, dass sie gesagt haben, wer war's? Also sie haben im Haus rumgefragt, wer war's? Und dann haben sie gesagt, aha, es war Paul. Der ist ja erst 12. Das heißt, hier Kanzlei, Christian Kleist war das gar nicht, das war Paul und der ist nicht strafmündig. Damit haben sie sich sowas von ein Eigentor geschossen, weil ich ja letzte Woche schon gesagt habe, dass wenn man in einem Haus wohnt, wo 8 Leute im WLAN sind regelmäßig und vielleicht noch Besucher von diesen 8 Leuten, kannst du sowas von einfach argumentieren, Christian Kleist sagt, er war es nicht und wir können auch nicht nachvollziehen, wer es war. Du hast nicht die Aufgabe, Strafverfolgung in deinem eigenen Haus zu machen und zu sagen, hier, er war es. Also haben sie wahrscheinlich der anderen Seite gesagt, du, das war aber der kleine Sohn. Und damit haben die natürlich alle Blätter aus der Hand gegeben, alle Karten aus der Hand gegeben. Weil damit ist klar, okay, wenn der Sohn es war, dann bist du verantwortlich, weil du bist der Sorgerechtsbeauftragte und so. Also, ich mach's nicht, aber eigentlich müsste man Anna dafür den Dahlmann geben, weil sie eine unglaublich schlechte Anwältin ist in diesem Fall. Sie hat den eigenen Fall völlig dekonstruiert, gibt Christian total den falschen Rat. Hier von wegen 2000 Euro weniger war nicht drin. Also völliger Unsinn. Völliger Quatsch.
Aber ist es nicht so, dass dann sozusagen das, also sonst könnte man doch immer einen größeren Haushalt gründen und dann sagen, ja gut, wir machen ganz viele Downloads und man kann immer und niemand will es gewesen sein am Ende. Also ist da nicht die Darlegungs- und Beweislast bei Christian, dass er es nicht war, sozusagen?
Ich glaube, da gibt es einfach einen schwierigen, ist einfach schwierig zu belegen, dass er es war. Also ich meine, klar, da ist irgendwie, aber ich meine, sonst könnte ich mich ja auch jetzt bei dir im WLAN einloggen, irgendwas total Lustiges runterladen und dann hinterher kriegst du eine Abmahnung und ich sag so, oder du musst dann dafür haften, weil ich es gemacht habe. Also es ist nicht schlüssig. Also ich kann es aber ganz transparent sagen, ich hatte ja so einen Fall mal. So, und da war es halt so, können wir auch gerne nochmal am Ende drauf eingehen. Da kannst du dann gerne mal raten, wie viel am Ende denn übrig blieb von dieser Summe. Das machen wir am Ende bei der Flohmarktszene, aber es waren keine 2000 Euro. Es waren auch keine 1000 Euro.
Waren 3000. Ja, also hast du jetzt viel reingeworfen, aber klingt irgendwie plausibel. Ich kenne mich da jetzt, ich bin in diesem Bereich jetzt gerade nicht drin, aber ja, dann Congratulations, Anna. Wir wissen, warum du verzweifelt nach Mandantschaft
So
suchst.
ist es. Thomas Krämer entschuldigt sich bei seiner Frau, dass er geschlafen hat. Sie sagt, ihr Sohn könnte tot sein. Er hat sich nur kurz hingelegt. Diese ewigen Nachtschichten sind schuld. Und sie meint, er pennt, während der Sohn hier rumschreit und runterfällt und bla. Du hast null Verantwortung. Wie soll das erst werden, wenn das Baby da ist? Piwi kommt nach Hause und begrüßt Anke. Er weiß nicht, warum Christian so eine große Nummer aus der ganzen Sache macht. Und Anke sagt, naja, nach ein paar Wochen aussteigen aus der Praxis, das könnte tatsächlich ein Fehler sein. Und Piwi meint, er will ja gar nicht aussteigen. Er will mal ein paar Monate raus, die Zeit für Fortbildung nutzen und das ist am Ende gut für alle. Anke fragt, wie das eigentlich alles gehen soll, wie er das finanzieren will. Singapur ist auch sehr teuer. Und Piwi sagt, willst du nicht, dass ich mitkomme? Weil du versuchst es mir ja anscheinend gerade auszureden. Bevor wir aber eine Antwort erfahren, haben wir einen Schnitt zu Paul, der erfährt von den 2000 Euro und Christian dankt ihm etwas zynisch. Das, ja, vielen Dank dafür. Und Piwi, Quatsch, Paul tut es leid und sagt, er zahlt es zurück. Christian sagt, von deinem Taschengeld oder was? Das dauert ja Jahre. Und kommt letztlich auch aus der Tasche von Christian, das Taschengeld. Also.
Ja. Ja.
Wäre so ein bisschen sinnlos. Paul sagt, der Film war nicht für ihn selbst. Und Christian meint, er findet es generell nicht gut, dass er sich Pornos anschaut. Und Paul meint, er wollte einfach cool sein. Er wollte, dass die anderen Jungs aufhören, ihn fertig zu machen. Und wollte eben gut ankommen, indem er Pornos tauscht, weil die tauschen alle Pornos. War bei uns in der Schule jetzt nicht so ein Ding, oder? Also ich weiß es nicht, aber also wenn, dann ist es an mir vorbeigegangen. Aber gut, es
Nee.
liegt ja vielleicht daran, dass ich immer kein Handy hatte.
Nee, also ich bin ja auf die Schule erst zur 11. Klasse gekommen und es wurde mir mal von einem Typen erzählt, der aber nicht mehr da war, als ich auf dem Jahrgang war, dass der mal so CDs verteilt habe.
CDs.
Ja, und entweder CDs selber oder dass es sozusagen irgendwie Common Sense in der Klasse war, dass wer ihm die CD gibt, die am nächsten Tag mit pornografischem Material bespielt, wieder zurückbekommt. Also ich
Okay.
weiß das nicht so, aber ich habe jetzt auch, also mir kam das auch so gar nicht, dass sozusagen da jetzt irgendwie getauscht, gehandelt, verbreitet wird untereinander. Das war mir jetzt auch völlig fern. Also hört man noch nicht mal, finde ich, aus irgendwelchen Klischee-Schulstories oder sowas. Also.
Und der 11. Klasse ist natürlich auch so ein bisschen abgefahren, der Zug, ne? Also ich meine, ich glaube, da ist dann auch so, also ich weiß nicht, wie alt ist man in der 11. Klasse? Ist man ja dann nicht mehr 14, sondern
16.
ja, gut, 16 ist vielleicht noch das, ja. Aber ich hatte so das Gefühl, das war auch irgendwann dann einfach so, ja, okay. Also gut, ich war ein bisschen älter immer in der Schule, aber ich hatte so das Gefühl, dass ich dann irgendwann nach einer gewissen Zeit, das war dann irgendwie so in der Oberstufe nicht mehr so ganz so infantil und pubertär, so.
Woran ich mich noch erinnern kann, war, dass es in der Brandenburger Straße, also der Fußgängerzone in Potsdam, gab es rechts neben einer bekannten amerikanischen Kaffeefiliale,
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja.
gab es einen Erotikshop und es war immer die Groß, der natürlich erst betreten werden durfte, wenn man 18 war. Und es war manchmal die Art Mutprobe, dass man, wir waren ja damals erkennbar alle noch 13, 14. Ich habe das noch nie gemacht, aber es war immer so ein Satz, so von wegen, traust du dich da reinzugehen, weil klar war, dass man sofort wieder rausgeschmissen werden würde. Daran kann ich mich noch erinnern, aber das war halt dieser klassische, da ging es nicht irgendwie um Beschäftigung mit dem Thema, sondern da ging es wirklich eher um die Mutprobe.
Genauso bei der Videothek, wo man dann so einen abgetrennten Bereich hatte für Horrorfilme und neben dem abgetrennten Bereich für Horrorfilme war dann noch ein davon abgetrennter Bereich für Pornofilme.
Ah,
Und da
okay.
weiß ich auch noch, da waren wir mal auf der Suche nach Horrorfilmen so einfach. Und dann war es halt so, das war halt eine offene Tür. Also war nicht mal eine Tür, sondern es war ein Türbogen und keine Tür drin. Und dann war es halt wirklich so wie, ja, lass uns doch mal reingehen. Und das war halt wirklich, als wäre da so eine unsichtbare Wand. So, man hat sich da nicht so richtig reingetraut. Und das war dann auch so, dass tatsächlich der eine Verkäufer dann kam und meinte, also eigentlich ist da die Horror-Ecke auch schon ab 18, da tolerieren wir das, aber hier die andere Ecke, da bitte jetzt nicht hingehen oder sonst auch die Horror-Ecke verlassen. So.
Ja, bei einem Freund von mir, der wollte sich halt mal, der hatte sich beworben, der wollte Kassierer irgendwie so einen Job machen oder halt, wo er meinte, das gefällt mir besser in der Videothek, aber da wurde er abgelehnt, weil er war noch nicht 18.
Ja,
Ja.
vielleicht aus demselben Grund dann, ja.
Genau.
Clara und Sabrina sehen wir kurz. Sie verabschieden sich von Lauri nach der Bandprobe und Sabrina sieht in einem Schuppen ein altes Fahrrad und lauter kleine Schätzchen in der Garage, unter anderem auch eine alte Schwalbe, so eine Vespa. Und sie meint, sowas muss man doch fahren und nicht vergammeln lassen. Und Clara kommt eine Idee.
Fällt dir auf, was sie am Ende sagen? Also sie verabschieden sich ja von Lauri und fällt dir auf, mit welchem Satz?
Nee, habe ich jetzt vergessen?
Dann morgen um 8 Probe.
Ah.
Da habe ich mir überlegt, entweder es gibt wieder Ärger, weil Clara nicht abends da ist, oder es wird wieder Schule geschwänzt.
Ja, oder es ist Samstag.
Das, ja, auch möglich.
Aber trotzdem, auch Teenager, die sich um 8 treffen,
Das
um
fand ich
8 Uhr
irgendwie
früh.
einfach, genau, ich
Ja.
fand es ungewöhnlich, ja.
Ja, stimmt. Das ist nicht ganz eindeutig. Abends fängt Peewee Lisa vor der Praxis ab. Lisa hat einen freien Abend und sie begrüßen sich mit Brüderchen und Schwesterherz. Und ja, Michael schreibt gerade eine SMS, es wird eine Stunde später, also hat Lisa kurz Zeit, eine schnelle Apfelschorle zu trinken und sie gehen los in ein kleines Restaurant. In der Zwischenzeit kommt Clara zu Paul und sagt, schöne Scheiße, was? Und Paul hat 86 Euro im Sparschwein, die er beisteuern könnte. Clara meint, das reicht ja nicht, aber sie hat eine bessere Idee. Paul fragt, hast du 2000 Euro? Und Clara sagt, noch nicht. Wer weiß, was jetzt die Idee war. In der Küche reden Anna und Christian auch über die Situation und Christian beschäftigt vor allem, dass er nicht gesehen hat, dass Paul gemobbt wurde in der Schule. Er hat nie was gesagt, warum. Und Anna sagt, vielleicht ist er zu stolz oder hat sich geschämt. Christian sagt, man liest es immer mal wieder, wie schlimm Mobbing in der Schule ist. Aber er dachte immer, Eltern würden das dann bemerken, Eltern würden es sehen. Und jetzt ist er es selbst gewesen, der es nicht gesehen hat und macht sich deshalb Vorwürfe. Er weiß nicht, mit wem Paul sich trifft. Er weiß nicht mal, was seine Kinder im Internet treiben. Er als Vater hat die Pflicht, für seine Kinder da zu sein. Das war auch der Grund, warum er von Berlin nach Eisenach gekommen ist. Jetzt hat er eine viel zu große Praxis, er hat Schulden ohne Ende und rennt im Hamsterrad. Peewee hat schon recht, er ist ein beschissener Vater. Und Anna sagt von hinten aus dem Off so ein bisschen, dieses Selbstmitleid führt zu nichts. Und Christian wollte das jetzt nicht hören, dankt ihr sarkastisch für die Unterstützung und geht raus. Das ist eigentlich mal so ein bisschen umgedreht, ne? Dass Leute in Christians Umfeld irgendwie so sich so ein bisschen fertig machen und dann Christian so ganz neunmal klug sagt, das ist Selbstmitleid, wird ihm jetzt mal hier so als Spiegel vorgehalten und er findet es auch nicht toll.
Ja, das stimmt. Ich verstehe nicht, Christian, warum du nicht einfach kämpfst. Wäre eine starke Reaktion gewesen. Geh doch mal in deine eigene Praxis und guck mal, wie Leute kämpfen für ein bisschen Glück.
Genau.
Aber muss ich sagen, die Szene gefällt mir richtig gut. Das ist halt mal so eine Gesamtbetrachtungsüberlegung, die Christian anstellt, wo er sich selber reflektiert, wo ihm plötzlich irgendwie mal so bewusst wird, in was für einer Lebenssituation er ist. Und das ist halt wirklich mal da ist kein Sonnenschein so richtig in dieser Situation, sondern da sagt jemand, nee, das wird mir alles zu viel, so. Und ich finde das, und das, ja, mir gefällt das gut, ich finde es gut gespielt, dass er sich da jetzt mal selbst Vorwürfe macht. Vielleicht, weiß nicht, es ist halt auch so, dass man dann natürlich drüber denkt, okay, zieht er jetzt vielleicht irgendwelche Schlüsse daraus? Also sagt er dann vielleicht, okay, wir lassen dies oder das sein? Oder vielleicht ist die Praxisgemeinschaft doch eine Nummer zu groß oder irgendwie sowas, ne? Es kann ja viele Wendungen noch geben.
Was halt wirklich cool ist, ist, dass es wirklich so eine Rückbesinnung ist, also im Grunde fast auf die gesamte Serie, die wir bisher gesehen haben. Also Christian, der nochmal so reflektiert, warum er in Folge 1 der ersten Staffel diesen Schritt gegangen ist von Berlin nach Eisenach und ob das jetzt eigentlich alles so aufgegangen ist und wo steht er jetzt, warum ist er überhaupt hier und so. Das sind ja schon alles Fragen, die waren vorher kein Thema, weil er nicht so gezweifelt hat. Und jetzt gibt es halt diesen Moment, wo er gerade an allem zweifelt, inklusive dem Schritt von vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so, überhaupt nach Eisenach zu kommen. Also, das ist dann schon cool, wenn man nochmal so einen Schritt von Staffel 1, Folge 1 hinterfragt. Das schlägt so ein bisschen die Brücke zu der Serie vor Ursula Buschhorn und so,
Das stimmt.
die ja wirklich ein bisschen anders aussieht. Peewee und Lisa sitzen also bei diesem Getränk und Peewee sagt, er folgt Anke bis Singapur, aber sie hat Angst, dass sie sich um ihn kümmern muss. Und Lisa versteht Anke, sie fühlt sich vielleicht unter Druck gesetzt nach diesem ganzen Antrag und allem, da kann man schon Schiss kriegen. Und Peewee sagt, er versteht die Mädels nicht, sie reden von Liebe, von Verantwortung, von Gleichberechtigung und er unterstützt ihre Karriere, committet sich komplett, aber jetzt ist es wieder falsch. Und Lisa meint, ey, sie fand es zum Beispiel toll, dass Michael nach Paris mitgekommen ist, aber gleichzeitig braucht sie auch das Gefühl, dass er ein eigenes Ding macht und ehrgeizig ist und stark ist. Das ganze moderne Mann-Frau-Ding, das ist noch unklar, jeden Tag neu auszuhandeln, ist aber auch das Salz in der Suppe. Und Peewee soll vielleicht ein bisschen vom Gas runtergehen. Anke liebt dich. Und Peewee dankt ihr für ihre offenen Worte.
Ich finde, da bekommt Lisa bei mir ganz viele Pluspunkte. Also ich finde, ich habe ja so am Anfang Lisa auch sehr so ein bisschen versteift gefunden, also in ihren jungen Erwachsenenjahren und sowas. Und ich finde, dass sie jetzt, also das macht sie ja, finde ich, perfekt. Ich finde, das ist eins zu eins, also das ist die beste Formulierung auch, geh mal ein bisschen vom Gas runter, also auch mit Heiratsantrag und sowas. Also sie sagt das auch und sie macht das auch in dem Sinne, der nicht konfliktschärfend ist. Sie sagt ja, man könnte ja, du übertreibst es die ganze Zeit oder sowas, sondern dieses Geh ein bisschen vom Gas runter ist irgendwie genau die richtige Formulierung. Und ja, dann beschreibt sie halt, dass das moderne Paarleben, ob das jetzt das Salz in der Suppe ist, kann sein, weiß ich gerade gar nicht. Aber irgendwie finde ich, sie ist sowohl empathisch, nachsichtig als auch klar in dem, was sie glaubt. Also da hatte Piwi hier schon die richtige Gesprächspartnerin. Ich habe mich aber in dem Zusammenhang mal gefragt, ob er eigentlich einen eigenen Freundeskreis so in Eisenach hat, weil er war ja nie in der Schule dann da, also in der, er war als Grundschüler so da und dann als er jugendlich wurde, aber er ist dann halt lange weggegangen und dann kam ja sofort Anke.
Ja.
Irgendwie, man, also bei Lisa kann man ja schon so ein kleines, also selbst Paul hat so seine Nina, auch wenn die jetzt noch nicht befreundet sind, aber irgendwie hat er jemanden, über den er spricht. Clara hat Lauri und jetzt Sabrina und so. Irgendwie, bei Pibi weiß man das gar nicht, ob es da irgendwie so einen Freundeskreis
Ja,
gibt. Ne?
stimmt, die letzten waren eigentlich noch die Freunde von David Bode sozusagen,
Genau.
die hieß ihn Nele und ja, diese ganzen Leute, die wir damals gesehen haben.
Genau, da war er noch mehr involviert in so
Und
einem
dann
Tanz.
die
Ne?
Leute im Fitnessstudio, wo er dann kurz Trainer war.
Stimmt, auch
Ja,
das, genau.
das ist auch im Sande verlaufen.
Ja.
Ja, stimmt. Vielleicht ist es tatsächlich auch so ein bisschen der Grund, dass er so fixiert ist auf sie und auf die Arbeit, dass er eben in Eisenach so ein bisschen die Wurzeln verloren hat.
Ja, genau.
Nachts, wahrscheinlich in derselben Nacht, wacht Frau Krämer auf, hat Wehen und weckt Thomas, aber der wacht nicht richtig auf und dreht sich stattdessen auf die Seite und deckt sich wieder zu. Deswegen muss sie ein Taxi rufen und das Kind Max kommt auch und fragt, was los ist. Sie sagt ihm, dass das Brüderchen auf die Welt kommt und er soll, bis sie wieder da ist, zu Charlie nebenan gehen. Hoffentlich kein Affe.
Das wäre so geil, wenn da
Ein
ein Affe
Crossover.
aufgemacht hätte.
Geht zu
Hat mich
unserem Charlie.
ja. So eine Senderkooperation, so. Wie nennt man das, wenn es gibt ja immer dieses Crossover, nee,
Crossover, ja.
ja,
Ja, oder
genau.
Multiverse oder so,
Genau. Hat nicht sogar Affe Charlie auch geraucht?
kann sein.
Gab doch irgendwie, weil das ja natürlich wartet da mit seiner Zigarette auf den kleinen Jungen. Hätte mir sehr gut gefallen. Wäre für mich das Highlight der Serie gewesen.
Warum nicht? Kann ja noch kommen, vielleicht.
Ja, abwarten, genau.
Wir sehen ganz kurz Christian eine Tablette nehmen und ich glaube, das ist der einzige Bezug zu der Ausblick, zu dem Ausblicksatz, dass Christian Tabletten nimmt jetzt.
Ja.
Ich muss noch mal ganz kurz, ich gucke noch mal ganz kurz nach in der letzten Folge, das habe ich ja hier noch in meiner Notiz. Der Ausblick war, der Arbeitsstress und Geldsorgen setzen Christian bald so sehr zu, dass er heimlich zu Beruhigungsmitteln greift. Das ist entweder was, was in den nächsten Folgen noch passiert, oder das war wirklich eine kleine Szene hier mit einmal, dass er eine Tablette nimmt. Und damit hat sich das.
Ja.
Aber könnte auch auftauchen. Das deutet sich so ein bisschen an.
Okay.
Aber witzig, wenn man den Vorausblick nicht liest, dann denkt man über diese Tablette gar nicht nach, glaube ich.
Ja, stimmt. Ja, es scheint irgendwie besonders wichtig zu sein, irgendwie, wenn sich jemand rasiert oder Tablette, also alle bartbezogenen
Oder wenn
Handlungen.
jemand Gummistiefel trägt beim
Ja,
Bewerbungsgespräch.
stimmt. Ja.
Die Wildlederpumps. Ja, also Christian nimmt diese Tablette und Anna spricht ihn an. Sie will nicht so ins Bett gehen nach dem Streit und ihm tut es auch leid. Die Nerven liegen blank, bei Anna ebenfalls, weil sie keinen Job mehr hat und ihre alten Mandanten auch nicht gerade mit Kusshand sie zurücknehmen.
Und
Und
sie verwendet die Formulierung, die ich noch nie gehört habe. Ich gehe mit meinen Nerven auch zu
ach
Fuß.
so, ja,
Kannte
stimmt.
ich nicht, aber
Ja,
gut. Müssen
ja. Stimmt, kannte ich auch nicht. Ja.
wir demnächst öfter mal verwenden.
Ich gehe mit meinen Nerven zu Fuß. Oh.
Es gibt auch keine Umdeutung. Ich kenne das sonst. Was ist denn bei einem liegen die Nerven blank, sagt man, ne? Geh mit denen zu Fuß, finde ich, hat auch keinen richtigen Sinn. Also. Man fährt ja auch nicht mit dem Auto oder irgendwie sowas. Also,
Stimmt, im Normalfall fährt man Auto und wenn man sehr genervt ist, dann geht man zu Fuß.
genau.
Ja, Christian sagt nochmal so ein bisschen selbstironisch, ja, nein, ich zerfließe in Selbstmitleid. Und Anna meint, ja, aber so hart war es ja gar nicht gemeint. Und Christian sagt, ach so, na dann. Und sie vertragen sich wieder. Währenddessen ist Lisa jetzt zurück bei Michael und sie verlassen die Klinik, nachdem Lisa mit Piwi eine Apfelschorle trinken war. Und Michael sagt, was für ein Tag. Zweimal Blinddarm, einmal Gallenblase und mittags gab es dann auch noch ein Nierchen zum Essen. Das stelle ich mir aber wirklich schwierig vor, wenn du so
Ja,
Chirurg bist
das
und dann
stimmt.
kriegst Leber oder so.
Ja, stimmt. Das hat man noch nie so drüber nachgedacht, ne? Was für Assoziationen das bei denen auslösen kann.
Ja.
Ja.
Lisa meint, darf er sich jetzt was aussuchen, und Michael sucht sich aus Kino und Badewanne zu zweit. Na, was denn nun? Naja, beides. Okay, abgemacht. Aber es kommt zu weder dem einen noch dem anderen, denn ein Taxi taucht auf mit Frau Krämer und der Taxifahrer steigt aus und sagt: Können Sie mir mal helfen? Die Frau hier auf dem Rücksitz kriegt gerade ein Kind, und natürlich erkennen sich Lisa und Frau Krämer gegenseitig, weil sie sind ja Arzt und Patientin. Und Frau Krämer bittet sie nicht, sie allein zu lassen. Und sie gehen zusammen rein. Kurzer Blick auf Thomas, der immer noch zu Hause schläft. Und während der Geburt wacht er dann auf und sieht, dass sie nicht mehr da ist, und springt panisch auf. Und es gibt einen Zeitsprung. Die Geburt war erfolgreich. Ein weiterer Zeitsprung. Er und Max, das Kind, sind da. Und sie fragt Thomas, was nur los ist mit ihm. Sie versteht es nicht. Er sagt, er kann es nicht mehr kontrollieren. Aber er liebt sie, er wollte sie nicht im Stich lassen. Und sie sagt, er soll nochmal zum Arzt gehen. Nur weil ein anderer Arzt nichts gefunden hat, soll er nicht aufgeben. Wir brauchen dich hier. Und sie hat sich noch nie so allein gefühlt wie letzte Nacht. Das ist übrigens auch ein Schauspieler, den ich kenne, Tino Mewis, der den Thomas
Ja, vom
spielt.
Gesicht her kenne ich den auch. Hatte auch immer mal wieder Rollen in Tatorten und sowas.
Ja.
Also war auch ein, ja, auch ein mir bekanntes Gesicht.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist der so ein bisschen den umgekehrten Weg gegangen. Manche von unseren Schauspielern sind ja so, dass sie Synchron machen und dann auch drehen. Und bei ihm war es oft umgekehrt, dass er mehr gedreht hat und dann irgendwann auch ins Synchron kam und dann relativ gut auch besetzt wurde. Also, ja. Thomas ist bei Christian in der Praxis und lässt sich durchchecken. Seit 2 Wochen schläft er einfach so für Stunden ein, ist kaum wach zu kriegen. Und wenn, dann schläft er sofort wieder ein. Der andere Doktor, bei dem er war, konnte nichts finden. Und es helfen auch keine Tabletten, es helfen kein Kaffee und kein Guarana. Und er zeigt Christian die Tabletten. Christian ist erstaunt, dass die keine Wirkung zeigen. Und Thomas meint, naja, höchstens ein paar Minuten. Christian will ein bisschen Blut abnehmen. Und Thomas signiert, er kann nicht mehr, er fühlt sich wie ein Zombie, er hat sogar die Geburt seines Sohnes verschlafen. Welcher Vater tut so etwas? Und Christian sagt, wir gehen der Sache auf den Grund. Dr. Timotheus von Hatzfeld möchte Lisa mit ihren Lieblingsblumen überraschen. Nora kommentiert, sie ist verheiratet, woraufhin er meint, das ist einfach nur eine kollegiale Geste. Und in Hörweite von Lisa auf dem Flur sprechen Nora und Christian dann von Thomas Krämer, und Lisa meint, ach, der Ehemann von Madita Krämer. Ja, wer verpasst denn die Geburt seines Sohnes? Und Christian sagt, ein Kranker. In der nächsten Szene sind wir in der Garage. Michael und Clara schauen sich diese alte Vespa an. Michael meint, diese Vespa wollte er immer mal zurechtmachen, aber er kommt wohl in diesem Leben nicht mehr dazu. Clara fragt, was die wert ist, und Michael schätzt vielleicht 400 Euro. Mehr nicht, fragt Clara. Und Michael, ja, die Mauer in den Köpfen sagt, vielleicht findet man einen Wessi, der ein bisschen mehr gibt. Ich glaube, hat er gesagt. Also vielleicht hat er auch Messi
Naja,
gesagt, aber ich
nee.
glaube Wessi.
Ja, er hat Messi
Ja.
gesagt, genau,
Ja.
ist richtig. Ja, ich finde die Szene deswegen ganz, oder sorry, sage ich die Szene erst noch zu Ende, dann kann ich da gleich
Ja,
was
also
zu sagen.
Clara will sie trotzdem haben. Michael hängt schon ein bisschen an ihr, aber Clara meint, es ist für einen guten Zweck. Michael vermutet die Band, aber Clara flüstert ihm was zu und Michael sagt, meinetwegen, Deal.
Ich finde bei der Szene ganz cool, dass mir dann so, dass es ja sehr viele, es gab doch früher, glaube ich, manchmal bei so Serien und wenn es dann so Zeitschriften um die Serien gab, so, ich weiß gar nicht, wie man diese Arten von Organigramm nennt, wo man sozusagen alle Personen mal eingekreist hat und dann mit Strichen verbunden und dann wird auf dem Strich kurz erklärt, sozusagen, was für ein Verhältnis die zueinander haben. Und ich glaube, es ist die allereinzige Szene, wo man mal Clara und Michael für sich alleine und mal wirklich miteinander im Zweiergespräch sieht. Ich finde, dass man sonst
Ja.
so gar nicht auch weiß, also dass Christi, also die Erwachsenen untereinander haben immer ein klares Verhältnis, die Kinder untereinander haben ein klares Verhältnis und Christian dann halt zu seiner Enkeltochter. Aber wie eigentlich das Verhältnis jetzt so ist von Michael zu Clara oder sowas, ob das jetzt so sich richtig anfühlt wie Familie oder ob man eher sagt, okay, das ist halt irgendwie so der angeheiratete Herr Sandmann, irgendwie unklar. Und deswegen irgendwie fand ich, mochte ich die Szene.
Stimmt, die haben nicht oft Szenen zusammen generell oder wenn dann so im Ensemble, aber
Genau.
ja. Ja, interessant. Es ist ja vor allem interessant, weil Clara ja anscheinend völlig in dieser Tochterrolle für Christian und in der Schwesterrolle für Lisa ist. Also sie ist in der Hinsicht nicht mehr irgendwie die Adoptierte, sondern wirklich ein volles Familienmitglied.
Voll, ja.
Aber mit Michael, ja, hat es ein bisschen ein besonderes Verhältnis, ja.
Ja.
Wie so ein Onkel vielleicht oder so.
Ja, genau, das würde am ehesten passen.
Lisa und Dr. Timotheus von Hatzfeld essen Thüringer Bratwurst und dieser meint, das ist die beste Thüringer Bratwurst des Planeten. Ist jetzt vielleicht auch kein, also der Planet, ja, also Thüringen endet ja irgendwie relativ bald. Wenn man das Bundesland verlässt, wird man vermutlich außerhalb nicht mehr so viel Thüringer Bratwurst finden. Vielleicht noch in Deutschland, aber dann, ich wüsste jetzt nicht, ob ich in Timbuktu oder Nepal noch Thüringer Bratwurst finde, wo ich dann sagen würde, ah, das ist noch besser als die Thüringer Bratwurst in Thüringen. Also. Ja, sie kleckert mit Senf und er gibt ihr ein Stofftaschentuch mit Initialen zum Saubermachen und sie meint, er kriegt es gewaschen zurück. Wir sehen immer noch so ein bisschen, das ist immer noch so ein bisschen diese Storyline, dass da irgendwie so ein bisschen was knistert zwischen den beiden.
Irgendwie Schwingungen sind, ne?
Ja. Paul, Christian und die Direktorin besprechen, wer ihn hänselt und er will nichts sagen, weil die ihn sonst nur noch mehr fertig machen, wenn sie rausfinden, dass er gepetzt hat. Und die Direktorin will mit Christian allein sprechen, deswegen geht Paul raus. Die Direktorin weiß, dass es in der Klasse ein paar Rabauken gibt, aber sie kann nichts tun, wenn sie nicht informiert wird. Und Christian meint, er wusste auch nicht, dass Paul so unter dem Mobbing leidet. Und die Direktorin meint, Mobbing ist ein großes Wort. Es hat schon immer Außenseiter gegeben, die den Anschluss nicht finden. Christian ist etwas erbost und meint, es geht um mehr als nur Anschlussprobleme. Und die Direktorin kommentiert, Paul ist schlau und ihm fällt die Schule leicht. Da hat man schnell den Streberstempel weg. Paul sollte insgesamt einfach lernen, sich durchzusetzen.
Wie findest du das?
Ja, es kommt, also ich sag mal so, es kommt auf die Jungs an, auf die anderen. Auch später gibt es so ein nicht ein Röntgen, sondern ein Ratschlag. Ich habe hier gerade auf das Wort Röntgen gelesen.
Ja, da
Später
gibt es auch
gibt
noch einen Röntgenbericht.
es so ein Ratschlag, wo man sagt, das könnte schon funktionieren, aber wenn es halt besonderer Typ Mensch ist, den diese Mobber haben, dann funktioniert es auch nicht. Und ich weiß nicht, ob der Rat dann hier so sollte lernen, sich durchzusetzen. Klar, irgendwie schon. Also ich glaube, was man auch nicht will, ist irgendwie so Helikoptereltern, die dann irgendwie wegen jeder verbogenen Büroklammer dann irgendwie in die Schule kommen zur Direktorin. Dass sie da eine Grenze zieht, ist schon okay. Aber ja, weiß nicht. Also ich weiß nicht mehr, was haben wir denn alles gesehen? So, ja, so Rucksack geklaut. Was haben wir noch
Ja.
gesehen? Also da waren schon so ein paar Sachen dabei, wo man schon mal sagen könnte, ja, muss jetzt auch nicht sein, ne?
Ja, Essen weggenommen und
Ja.
irgendwie, und ich glaube auch, ich weiß nicht, wurde ihm der Rucksack geklaut?
Ja, der Rucksack wurde ihm aus der
Das
Toilette
hat sie eben
geklaut.
gerade gesagt, ne?
Ja,
Dass das,
ja.
genau, das war das. Ja, nee, das finde ich schon. Und ich glaube, es ist auch immer viel, auch im, also auch auf der Tafel, wo er dann irgendwie, er hat diesen speziellen Spitznamen und all das
Naja.
Ganze, der wird ja schon. Ich finde, dass, also dass es klar ist, dass es für Lehrer manchmal da schwer ist, reinzukommen. Ich finde, dass sie diese Bezeichnung, wie hat sie es, du hast es eben zitiert,
Der Streberstempel,
ja, nee, Außenseiter, es gab schon immer Leute.
Anschlussprobleme, ja.
Ja, genau. Da finde ich, das finde ich, ist so ein bisschen Anschlussproblem, ist das völlig falsche Wort. Also da kann ich auch die Erbostheit so ein bisschen verstehen. Also, dass es sozusagen so als sein Problem dargestellt wird, als ob er etwas verändern müsste, das finde ich wiederum problematisch. Dass man sozusagen aber klarstellt, dass für Lehrer der Wirkungsbereich auch ein bisschen eingeschränkt ist, kann ich auch verstehen.
Ja, genau, es geht ja nicht darum, dass er keine Freunde findet oder so,
Genau.
sondern es geht ja darum, dass die Außenseiter oder er in der Rolle des Außenseiters halt ja auch irgendwie gehänselt wird. Ja.
Ja.
Aber ich stelle es mir trotzdem schwierig vor, wenn du da als Kind sitzt und dann irgendwie sollst du jetzt erzählen,
Wer
mit
jetzt
deinem,
das war, ne?
ja, mit deinem Vater im Rücken, so,
Ja.
ja, es war der, so, ja.
Ja, zumal das ja irgendwie verrückt ist, dass Paul, also ich frage mich, wie es zu diesem Treffen gekommen ist, weil Paul das ja die ganze Zeit nicht will. Auch später sagt, ja, morgen bin ich eh tot, wenn die erfahren, dass wir hier hingegangen sind und sowas. Aber blöd, dass wir da waren. Da hätte ich gedacht, dass man dann vorher sagt, nee, ich gehe da nicht hin, egal was ist. Er scheint ja mitgekommen zu sein, irgendwie gegen seinen absoluten Willen. Ja, das konnte ich irgendwie nicht einschätzen.
Ja, mal gucken, wohin das noch führt. Also,
Ja.
vielleicht ist er in nächster Folge tot.
Vielleicht, ah nee, in dieser Folge geht jetzt nicht mehr.
So, wir sehen kurz Yannick. Clara bittet Yannick, die Schwalbe zu reparieren. Und Yannick will was im Gegenzug dafür. Clara vermutet erst Sex, aber nein, Yannick will eine Songwidmung. Und Clara willigt sofort ein, wovon Yannick etwas überrascht ist. Aber ja, er hat ja nicht gesagt, dass es ein positiver Song werden muss. Also, ich denke,
Ja.
da könnte Gefahr im Verzug sein.
Ja, das ist wahr. Auch hier sehr peinliche Szene wieder von Yannick. Also
Ja, das stimmt.
irgendwie, also dass er auch dieses Ganze darstellt, du brauchst mich also. Boah, ja, irgendwie, dass man jetzt, also dass er überfordert war in dieser ganzen Situation, war schon alles so sehr grenzwertig und sowas von seinem ganzen Verhalten. Also das war nicht in Ordnung, aber jetzt sozusagen, das irgendwie so, also man erkennt ihm in seinem ganzen Verhalten an, dass er irgendwie das so linkisch betreibt, so, und das finde ich irgendwie nervig. Also er ist irgendwie so kein ehrlicher Charakter, ne?
Ja. Genau, wie er damals ja auch irgendwie schon relativ früh gesagt hat, so von wegen, ja, ich weiß nicht mehr, was war das Gespräch? Ich wusste, hab's nicht gemerkt, dass das Kondom abgerutscht ist und so. Das glaubt man ihm jetzt auch alles irgendwie nicht mehr, ne?
Ja, und auch, na, mein Lieblingssatz war ja noch so, du bist raus, auch wenn du der Fall. Ah, okay, ja, cool.
Cool, danke von der, ja, cool von dir, danke.
Ja, genau.
Ja.
Ich bin übrigens Vater, aber ich bin da raus aus der Nummer.
Ja, die hat
Also.
gesagt, es ist okay. Dr. Timotheus von Hatzfeld und Lisa untersuchen gemeinsam Röntgenbilder und er bietet ihr an, sie Timo zu nennen. Uiuiui. Warum eigentlich nicht Theos?
Ja, stimmt. Ja, wäre schöner.
Und sie sagt, er kann sie Lisa nennen. Oder auch Lee vielleicht. Nein. Und er meint, ja, nach einem gemeinsamen Wurstessen. Jetzt nicht mehr so förmlich und Nahrungsaufnahme ist sehr intim. Und dann gibt es noch so ein bisschen Geplänkel und dann kommentiert er, dass sie rot wird. Und sie spielen sich die Bälle hin und her und analysieren den medizinischen Vorgang des Rotwerdens. Der Blutdruck steigt, die Pupillen weiten sich, die Atmung wird schneller, die Hände werden schwitzig und ja, er fühlt so ihre Hand, ob sie spitzig ist. Also es funkt weiterhin. Bis dann Nora hereinplatzt, dass sie gleich hyperventiliert. Sie hat Stress und Lisa soll endlich eine eigene Assistentin einstellen. Sie braucht einen gestandenen Profi und zwar ganztags und so schnell wie möglich.
Ja, der Dialog, naja, wie gesagt, es gab starke Dialoge in dieser Folge, der gehört jetzt aus meiner Sicht nicht dazu. Ich finde immer dieses Flirten und das sozusagen gerade in Bezug, also ich kenne das ja bei Jura auch, dass sozusagen
Mit Jura
irgendwie,
flirten?
naja, das jetzt weniger, aber dass sozusagen, wenn so Leute in einem klaren Gespräch mit so einem Privat, also dass man erkennbar irgendwie flirtet. Und dabei diese Fachebene so bedient, das fand ich schon immer ein bisschen peinlich.
Aber was auf jeden Fall die Szene aussagt, ist, dass es nicht Einbahnstraße ist, also dass sie schon auch
Ja,
mitmacht. Ja.
das stimmt.
Nachts geht Christian die Hausaufgaben von Paul durch und sagt, super gemacht, das ist eine Vaterrolle, die ich nie annehmen könnte.
Naja, ich glaube, angucken und einfach sagen, super gemacht.
Genau, also
Könnt ihr auch.
sie sind wortwörtlich gemacht, ob sie gut sind, ob sie qualitativ hochwertig sind. Super, sie
Genau.
sind gemacht.
Das wäre cool. Man guckt sie sich an. Ja, sind gemacht. Ist auch nicht schlecht.
Ja, der fragt Paul, ob er vielleicht in eine andere Klasse wechseln will, aber Paul meint, ist egal, morgen ist er sowieso tot. Er hat bei der Direktorin gepetzt, allein schon, dass sie dort waren, ist scheiße und Christian kann eh nichts ändern. Und Christian hat ein schlechtes Gewissen, weil er nichts gemerkt hat über diese ganzen Zustände. Und irgendwie kommen sie dann auf Nina, dass sie doch mal einladen könnten. Und Paul meint, die kommt eh nicht. Er ist ja schließlich Porno-Paul, der Höhlenforscher. Was hat's mit der Höhlenforscherei jetzt auf sich? Ist das jetzt ein anzüglicher Witz oder ist es tatsächlich irgendwas, wo er in Höhlen forscht, als so, dass er so nerdig sein soll jetzt, oder?
Ich glaube eher, dass, also ich habe es jetzt auf was Nerdiges irgendwie
Ja.
bezogen. Also manchem ist ja oft so, dass Kinder irgendwelche Zusätze sich ausdenken, deren, also wo man sich überhaupt nicht erklären kann, wie das jetzt kommt.
Klingt aber
Ja,
irgendwie
das ist
ganz
mir.
rhythmisch so. Porno Paul, der Höhlenforscher.
Ja, genau, manchmal irgendwie so, also ich glaube eher, manchmal haben ja Kinder ein so ganz seltsames Gespür für solche Sachen.
Ja. Also dann wäre er ja voll in Johannes Fußstapfen getreten, jetzt hier so der.
Ja, stimmt,
Ja.
genau.
Christian sagt, er ist auch mal gehänselt worden, aber er hat sich aufgehört zu ärgern. Und dann haben die anderen auch aufgehört, ihn zu ärgern. Es ist nämlich das Langweiligste, jemanden zu piesacken, an dem alles abperlt. Würde ich auch sagen, kommt auf die Leute an. Also das ist die zweite Szene, weil wenn du, ja klar, wenn die irgendwie mit Worten sagen, hey, Paune Paul, und du sagst dann so, yes, ich bin Paune Paul oder so, dann ist es so, okay, dann bist du halt in on the joke. Also du wirst dann nicht, es wird dann nicht über dich sich lustig gemacht, sondern du machst dich gemeinsam mit anderen über dich selbst lustig und so. Aber wenn dir irgendwer, keine Ahnung, wenn wirklich harte Sachen macht, also im Sinne von, keine Ahnung, irgendwie Hundekacke in die Federtasche tun oder so, dann kann man ja nicht sagen, oh ja, alles cool. So.
Naja, oder was hatten wir noch auf dem Schulhof? Da hatten wir doch auch mal eine Auseinandersetzung, wo Marlene dazwischen gegangen ist, wo ein Schüler, du kannst mir
Kopf
erklären,
über.
genau, da irgendwie schon auf dem Weg in den Mülleimer war. Auch da ist es jetzt nicht so.
Das wäre aber eine witzige Szene, wenn einer so kopfüber, wie so kurz davor ist, mit dem Nacken zuerst auf den Boden gefallen gelassen zu werden und dann so ruft, ja, ich finde das alles gar nicht schlimm, ich ärgere mich gar
Ja,
nicht.
genau.
Das perlt alles an mir ab.
Mich juckt es nicht. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Paul der war. Also es gibt ja Leute, die geärgert werden und wo man wirklich ja erkennbar diese Freude an dieser Überaggression hat, die bei den Leuten, bei dieser krassen Wut, die sich bei den Leuten so ausbildet. So habe ich es bei Paul nicht erlebt und so schätze ich ihn eigentlich auch gar nicht ein. Also, dass man, und ich glaube, dass man so ein bisschen anfängt, so rumzumeckern, das war, glaube ich, eher seins so. Und das fand ich okay. Also, und der hat sich ja eher für sich so alleine da hingesetzt irgendwie und
Ah ja, der war dann eher so der so
der
getroffen war
Stille,
irgendwie, ne?
genau.
Ja. Was ist eigentlich aus dem Nerd geworden, der ihm den Rucksack zurückgebracht hat?
Wer weiß, vielleicht kommt ja nochmal ins Spiel.
Okay. Anna und Piwi sind in der Küche, während Christian und Paul oben sprechen und Piwi sagt, ein teurer Spaß mit Paul, oder? Und Anna sagt, ja, vor allem jetzt, wo ihr Klient insolvent ist. Sie sagt, insolvent. Also man ist entweder solvent oder insolvent. Aber Duden.de sagt, das richtige Wort ist insolvent, nicht insolvent.
Okay.
Ja, sie weiß auch gerade nicht, wie es weitergehen soll und Christian nimmt das alles sehr mit. Piwi sagt, ach, Christian kümmert sich nur um seine Praxis, aber Anna meint, nein, das stimmt überhaupt nicht. Und Christian kommt dann auch herein, hat Paul ins Bett gebracht. Piwi und er setzen sich mit einem Bier hin und besprechen nochmal alles. Nach dem ersten Bier, ich glaube, eine Flasche ist schon leer, kommt dann auch der Kern des Gesprächs zum Vorschein. Christian ist enttäuscht, er kann sich nicht verlassen auf ihn. Sowas, so eine Gemeinschaftspraxis zu eröffnen, das macht man als mit einem Plan auf Zeit und Konstanz ist wichtig für die Patienten. Ja, und für dich, sagt Peavy. Ja, auch für mich. Denn du hast noch nie was zu Ende gebracht in deinem Leben, sagt Christian zu Peavy. Und Peavy sagt, er kann ja nichts dafür, dass seine Tenniskarriere zu Ende gegangen ist. Er hat sich voll und ganz seiner Sportkarriere untergeordnet, aber dann hat er nur einen kaputten Rücken davon bekommen und sonst nichts. Und für Christian war es bequem, ihn auf ein Sportinternat abzuschieben. Und Christian sagt, sagst du das jetzt nur, damit du dich besser fühlst oder willst du mich damit verletzen? Peavy meint, er hat gedopt, um der Beste zu sein. Um es ihm zu beweisen, weil er das sein musste. Was anderes hätte nicht gezählt für Christian. Und deswegen hör auf, so zu tun, als wäre ich total planlos. Na, wie ist denn dein Plan? Sagt Christian. Was hast du denn vor? Du hast einen Vertrag mit der Praxis, du hast finanzielle Verpflichtungen. Und Peavy hat den Plan, dass er merkt, dass er von den Kassenpatienten nicht leben kann und deswegen in Singapur chinesische Medizin lernen könnte, die er hier nicht lernen kann. Und dann kriegt er Privatpatienten. Und zwischenzeitlich will er die Räume vermieten, eine Vertretung finden und allen seinen Verpflichtungen nachkommen. Sehr viel auszupacken hier in der Szene. Einmal, auch hier können wir noch mal kurz in die Diskussion gehen, ob das eigentlich so war, wie es jetzt hier behauptet wurde. Einmal der Vorwurf von Peavy, dass er ihn ins Sportinternat abgeschoben hat. Das war ja, glaube ich, die letzte Folge mit David Bode, wo er am Ende ins Sportinternat zieht. Wenn ich mich richtig erinnere, war das damals die Fehlgeburt von Nele und dann ist sie weggegangen aus Eisenach wegen der Gefühle, die da noch dranhängen und nach England. Und er hat gesagt, er ist der Einzige, der immer noch in diesem popligen Eisenach ist und will jetzt weg. Und dann hat er, glaube ich, auf dem Computer irgendwie diesen Flyer entdeckt mit dem Sportinternat. Also ich glaube, das war jetzt nicht eine Entscheidung von Christian, dass er da auf den Sportinternat gehen könnte. Ich glaube sogar im Gegenteil, wir haben Szenen gesehen, wo er versucht, Christian das schmackhaft zu machen, dass er da ja sagt.
Ja, stimmt.
Also, entweder nicht ganz astrein sozusagen recherchiert von den Autoren, oder aber Piwi ist einfach wirklich ungerecht zu ihm, zu Christian, weil das wirklich nicht Christian war, der gesagt hat, komm, geh aufs Sportinternat, dann kann ich hier in Ruhe meine Praxis machen.
Ja, wobei das, was dem halt wieder eine Art von Berechtigung gibt, ist Christians seltsame Reaktion. Also ich finde, dass Christian, er hat mit diesem grundsätzlichen Aspekt ja recht, so dass, also er hat mit dem Aspekt recht, dass Pibi, glaube ich, manchmal wirklich ein bisschen planlos ist. So, ich glaube aber, ich finde sein Beitrag, also weil er sagt ja daraufhin, sagst du es jetzt, um mir weh zu tun oder irgendwie sowas, ne? Oder möchtest du mich jetzt bestrafen oder irgendwie
Er
sowas?
sagt, sagst du das, damit du dich besser fühlst, oder willst du mich damit verletzen?
Genau, ja, danke. So, und das ist, finde ich, eine super weirde Reaktion, weil er dann sagen müsste, nein, du wolltest damals in das Internat. So, und das finde ich immer komisch, wenn Leute, anstatt auf das Argument zu reagieren, immer nur damit argumentieren, dass es ja was Negatives in ihnen auslöst. Das finde ich, ist so ein bisschen selbstverliebt. Aber ja, umgekehrt stimmt es nicht, was Piwi sagt.
Ja. Und was auch interessant ist, was Peewee dann noch erwähnt, er hat gedopt, um der Beste zu sein, um ihm zu beweisen, dass er der Beste sein muss oder so. Das war ja, glaube ich, kein absichtliches Doping damals, oder? Am Anfang von Staffel 5. Also, wenn ich mich richtig erinnere, waren es
Ja,
irgendwelche
stimmt.
Schmerzmittel, die er genommen hat wegen seinem Rücken, die
Hast du
dann die
vollkommen recht.
Dopingprobe ausgelöst haben.
Ja, naja, was er natürlich meinen könnte, ist sozusagen dieses, er hat die Schmerzmittel genommen,
Ja, aber
weil
es
er der
klingt
Beste sein
dramatischer, wenn
sollte.
man jetzt nur Staffel 6 kennt, dann klingt so,
Ja.
als hätte er Betrugsversuche unternommen, um der Beste zu werden. Dabei wollte er
Voll.
einfach nur die Schmerzen unterdrücken,
Ja, da hast du recht,
um
das
weiter zu
stimmt.
spielen. So. Ja. Das mit dem Planlos, ja genau, also ich fand es eigentlich ganz cool, dass er hier so gegrillt wird, also dass er so sagt, ich bin überhaupt nicht planlos, und dann Christian ihn so grillt und sagt, na, was hast du denn vor? Erzähl doch mal. So. Weil das ja wirklich wie so ein völliger Nonsens-Schritt wirkt in der letzten Folge noch. Meine Freundin ist 6 Monate weg, dann gehe ich da auch hin. So.
Ja.
Aber gut, er hat sich einen Plan gemacht, wobei das, was er hier sagt, ich werde vermieten, ich werde jemanden finden, das klingt ja erstmal wie ein Vorhaben. Also gut, Vorhaben ist vielleicht ein anderes Wort für Plan, aber muss man dann erstmal gucken, ob das auch so aufgeht. Aber mal sehen. Zumindest hat er
Ja.
sich Gedanken gemacht.
Ja, jetzt wirkt es ein bisschen, genau, es wirkt ein bisschen abgeklärter, aber ja, ich hab so das Gefühl, die beiden sollten sich doch mal, also grundsätzlich aussprechen. Das sollte nicht das letzte Gespräch in dieser Richtung sein, weil dafür sind auch zu viele Vorwürfe einfach dann hängen geblieben, ohne wirklich geklärt zu werden.
Und ich glaube, da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo ich mich frage, ist das eine gute Idee, mit der eigenen engeren Verwandtschaft in so ein intensives Geschäfts in so eine intensive Geschäftsbeziehung zu gehen?
Ja, voll.
Christian untersucht dann Thomas, und Christian hat nichts weiter gefunden, würde gerne ein EEG machen, eine Gehirnstrommessung. Und Thomas meint, er muss irgendwas finden, sonst verliert er alles, die Familie, die Karriere, sein Leben, seine Selbstachtung. Und Christian fragt ihn so ein bisschen aus nach Angstzuständen, nach Depressionen. Und Thomas meint, das hat er auch alles gedacht, aber er glaubt nicht, dass es daran liegt. Eher wird er depressiv, weil er immer einschläft. Denn er hat endlich einen Job, er verdient Geld und er ist glücklich, dass sie noch ein Kind bekommen haben. Und etwas später besprechen dann Dr. Timotheus von Hatzfeld und Christian den Patienten. Hatzfeld fragt, hat er denn ausreichend Schlaf? Christian findet das gar nicht lustig, im
Das finde ich
Gegensatz
ja
zu
irgendwie,
mir.
ja, das finde ich aber auch merkwürdig. Also dieser Humor, also da finde ich, hat er einen guten, also weiß nicht, man hält das doch alles nicht aus, wenn man sich auch mit Humor nimmt. Das heißt ja wirklich nicht, dass man sich nicht intensiv um den Fall kümmert.
Ja, es gibt so Leute, bei denen kommt das nicht gut an. Ich erinnere mich auch,
Ja.
wir hatten das mal, dass wir so einen Tag in der Aufnahmeleitung hatten, als sie noch angestellt war. Wir waren dann zu viert im Büro und so, und es explodierte wirklich um uns herum alles. Und es gab einfach keine andere Reaktion mehr, als da irgendwie drüber zu lachen. Und dann kam noch ein Produktionsleiter rein und erzählte ganz viel von Retakes und so, dass wir jetzt alles noch bis morgen und übermorgen aufnehmen müssen und so. Und wir haben einfach nur noch Tränen gelacht, weil es war einfach so absurd. Also selten hat man das so, dass alles um einen herum einstürzt und dann kommt noch jemand und sagt, ey, die Trümmer da, die müssen wir alle sprengen. So.
Ja.
Und dann kam aber von dem dann kurze Zeit später so eine Rundmail an die ganze Aufnahmeleitung. Ich habe den Eindruck, ihr habt den Ernst der Lage nicht verstanden und so.
Und darauf kam nur ein
ein so eine Gruppe lacht Meme zurück.
Ja, so, nee, so eine Tränen-Emojis, dann so
Ja,
eine
genau.
Tränen-Lach-Emojis. Naja, aber das war auch so, da dachte man so, mein Gott, ist das jetzt so schlimm alles? Also letztendlich, auch der Spruch ist ganz bekannt im Synchron, wir machen ja jetzt hier nur Synchron, wir operieren nicht am offenen Herzen.
Okay, ja. Klingt mir nach einer vernünftigen Einstellung.
Ja. Aber jedenfalls, Christian findet den Witz nicht so lustig und fährt ihn an, aber entschuldigt sich dann auch gleich, dass er ihn angefahren hat. Und sie gehen ein paar Sachen durch. Narkolepsie passt nicht, das dauert nicht Stunden, nicht Tage, sondern mal ein paar Minuten. Und Hirntumor passt auch nicht, dafür gibt es keine Anzeichen auf dem Röntgen. Also nochmal von vorn und sie tüfteln weiter. Währenddessen empfängt Nora Madita zur Nachkontrolle und bei den Krämers zu Hause ist Thomas auf dem Klo eingeschlafen. Und Max versucht ihn zu wecken, weil Rauch oder Dampf oder so aus der Küche kommt, aber erfolglos. Pink Slip bespricht sich die Band von Clara, Sabrina und Lauri im Café und Peewee kommt dazu und Clara sagt, sie braucht ihn für eine Benefizaktion, Knete für die Kröte. Und abseits der Kamera erklärt sie es ihm. Also wir als Zuschauer sind die Letzten, die es erfahren, worum es hier geht, aber Clara plant irgendwas für Paul als Benefizaktion. Und dann kommt Madita von der Nachuntersuchung wieder nach Hause und die Feuerwehr ist vor dem Haus. Der Teddy ist wieder in den Tod gestürzt, also der Teddy ist auf einem Feuerwehrauto und sie kriegt total Panik, was ist passiert und der Feuerwehrmann ist aber total entspannt und sagt, alles halb so schlimm, aber ihr Mann ist eingeschlafen und wird nicht wach und es gab einen kleinen Pfannenbrand und sie kommen dann mit dem schlafenden Thomas in die Praxis zu Hatzfeld und Christian. Hatzfeld schlägt Amphetamine vor, Christian meint, das ist aber kein Dauerzustand und Madita sagt, das hier ist kein Dauerzustand, alle hätten sterben können. Während er schläft. Später besprechen Lisa und Dr. Hatzfeld und Christian dann die Blutergebnisse. Beim ersten Bluttest waren die Neuropeptide im Normbereich. Heute sind sie deutlich zu niedrig. Deutet auf Narkolepsie hin. Aber Narkolepsie passt nicht. Denn er wäre der erste Narkoleptiker, der so lange schläft. Lisa schaut auch nochmal rauf und hat mal was gelesen. Ihr fällt wieder was ein. Nämlich von einem Mädchen in England. Und die googelt das dann so ein bisschen, findet es dann im Internet und sie finden heraus, das Dornröschen-Syndrom, und Dr. Hatzfeld liest, dass das 4 Erkrankungen pro Jahr weltweit gibt. Eigentlich wäre jetzt hier wieder Zeit für meine Recherche, ob das alles stimmt, aber habe ich diesmal darauf verzichtet. Also müssen wir das jetzt erstmal so glauben.
Aber es ist Narkolepsie, ist das an sich eigentlich sowas, also das wirklich aus dem Nichts kommt?
Von dem, was ich weiß, ja, aber ich habe es jetzt auch noch nicht erster Hand erlebt. Also
Okay.
ich google jetzt noch mal ganz kurz Dornröschen-Syndrom. Kleine Levin-Syndrom kennzeichnet eine periodische Hypersomnie und Polyphagie. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich um Zustände von Schlafsucht und Heißhunger, die mehrere Tage, selten auch Wochen oder sogar Monate anhalten. Binnen eines Jahres kann es mehrere dieser überlangen Schlafepisoden geben. Ja.
Na gut.
Ja. Am Ende dieses aufregenden Tages regnet es in Eisenach und im Regen verlassen Lisa und Dr. Hatzfeld die Praxis. Er hat einen Schirm, sie nicht, und deswegen pfeift er ein Taxi heran und kommentiert, er weiß, wie man Frauen beeindruckt mit Taxis, und setzt sie in das Taxi und gibt ihr einen Wangenkuss zum Abschied, während er dann mit dem Schirm nach Hause läuft. Also das hatte fast so was von einem romantischen Film, so mit diesem Regen- und
Ja,
Taxi-Thema. Ja.
stimmt. Und auch hier, wir sehen eines der wenigen Male, generell ist das Wetter in dieser Folge nicht so besonders frühlingshaft. Die Leute haben auch eher alle so warme Sachen an und irgendwie sowas. Und jetzt sogar noch so ein krasser Regen. Ich habe mir als Notiz kurz gemacht, meinte ich, warum gehen sie eigentlich jetzt nicht zu dritt raus? Also warum sind die beiden, aber das ist, glaube ich, dann doch plausibel, dass der eine noch sagt, ich mache noch Abrechnung oder irgendwie sowas. Ne?
Haben nicht zur gleichen Zeit Feierabend, ja.
Genau.
Peewee fängt Anke an ihrem Arbeitsplatz an, ab am Hotel und reimt irgendwelche Verse, da war ich jetzt zu faul, die aufzuschreiben, und sagt dann ab ins Wochenende. Und etwas später haben sie wohl nochmal darüber gesprochen, über dieses ganze Heiraten, und Anke sagt, sie liebt ihn, aber will ihn jetzt gerade noch nicht heiraten. Aber sie fand den Antrag süß mit dem Picknick und dem Flugzeug. Und er fragt jetzt nach Singapur, allein oder mit mir? Und Anke sagt, mit dir, aber nur, wenn er es nicht nur wegen ihr tut und wenn er nicht nur ihr am Rockzipfel hängt. Und er sagt, sie ist hart zu ihm, aber sie sagt, nur wenn es nötig ist. Und dann sind wir bei Claras großer Überraschung. Sie hat Schnittchen gemacht. Christian ist noch in der Praxis, obwohl Samstag ist. Und Michael kommt von draußen beeindruckt, dass die Schwalbe so aufgemotzt ist. Und Clara sagt, zu irgendwas muss Jannik ja gut sein. Ja, nicht ganz von der Hand zu weisen, dieser Satz. Ich bin gespannt auf den Song. Und Anna kommt da rein mit Getränken und Klamotten wurden noch mitgebracht. Dann sind wir kurz in der Praxis, wo Christian Thomas unterrichtet und Madita, dass dieser Zustand leider erstmal nicht heilbar ist, aber tendenziell lässt es im Alter nach und eine Lithium-Amphetamin-Therapie wird helfen und regelmäßige Kontrollen, dann kann er ein normales Leben führen. Beide sind erleichtert und danken ihm, dass er den Samstag opfert und Peewee ein bisschen rechtgebend sagt er, dafür ist er ja da.
Ja, aber man muss ja echt sagen, dann haben die ja, also da muss man ihm ja unter der ganzen Praxis da mit Ausnahme von Peewee, ein großes Kompliment machen, dass sie eine Krankheit herausfinden, die es bislang erst viermal weltweit gab und dann sozusagen, dass er ein klarer Samstag dafür sozusagen noch hinfährt und sowas. Also er ist schon da echt, er ist im maximalen Einsatz für seine Patienten.
Ja, also ich kenne es so, dass Samstag schon offen ist, aber dass dann am Samstag oft einfach nur OPs sind oder so. Also
Ah, okay.
Nachuntersuchungen.
Ja,
Ja,
krass.
also jetzt nicht, dass man da einfach reinkommt zu einer Sprechstunde, sondern dass es eben so ist, von wegen, ja, kommen Sie am Samstag oder so.
Ah, okay.
Das ist aber durchaus eine ganz schöne Stimmung dann am Samstag in der Praxis. Das ist dann so, dass man so reinkommt und so denkt, ist eigentlich heute offen oder so? Es sind dann kaum Leute im Wartezimmer, sondern.
Ja,
Ja.
okay.
Und dann, was hat Clara gemacht? Clara hat einen Trödelmarkt organisiert mit allem möglichen Zeug, mit alten Sachen und versucht eben diese 2000 Euro für Paul einzunehmen. Einer kauft auch die Schwalbe, die Michael nochmal so ein bisschen anpreist. Die haben die nochmal ordentlich nach oben getrieben, den Preis, weil jetzt da an einem Schild davor steht 1500 Euro. Also da hat Yannick sich nicht lumpen lassen. Christian kommt dazu, Paul kommt ihm entgegen und sagt, er hat schon 400 Euro eingenommen. Und Christian fragt, was hier los ist. Und Anna erzählt, Clara will die 2000 Euro für Paul auftreiben. Und später im Haus, als der Trödelmarkt dann vorbei ist, zählen sie das Geld. 2100 Euro und ein paar zerquetschte. Und ja, die 2000 Euro sind also eingenommen. Und Clara sagt zu Paul, für den Rest kann er ja dann noch Filmchen kaufen. Haha, sagt Paul. Aber ich würde auch sagen, das ist vielleicht die Lektion, die Paul lernen muss. Pay for your porn. Also wenn du Pornos kaufen willst oder wenn du Pornos konsumieren willst, dann zahl dafür. Dann wirst du auch keine Abmahnungen kriegen. Ist auch günstiger.
Aber es ist auch, finde ich, generell, ich finde den Kommentar von Clara ja ganz cool, weil sie ja wirklich was für ihn tut
Ja, das stimmt.
und sehr echt maximales Engagement reinbringt und dass man das aber so klar zeigt, sie ist jetzt nicht, es gibt ja das, oh, ich weiß gar nicht, ist das ein persisches Sprichwort oder sowas, das sagt, sei, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das richtig hinbekomme, damit ich es im Schnitt gleich,
Soll ich es auf Persisch übersetzen für dich dann nachher?
das wäre nett, sei nie so, oh, ist das, heißt es sauer oder sowas, sei nie so, oder bitter, sei nie so bitter, dass man dich ausspuckt und nie so süß, dass man dich aufisst. Und da das sozusagen, und ich finde, Clara schafft das hier beides sozusagen. Sie ist jetzt nicht die Liebe, also mit diesem Kommentar zeigt sie auch so eine gewisse, sie kann auch trotzdem austeilen. Also irgendwie finde ich das ganz gut. Was ich mich gefragt habe, wie ist man eigentlich auf diesen Trödelmarkt aufmerksam geworden? Weil er findet ja nun in einer Villengegend statt, irgendwo in einem Privathaus und da ist so erfahrungsgemäß, also es ist ja, ich verrate nichts Neues, es ist da irgendwie Preller Straße oder Prellerweg 14. Das ist wirklich so reine Villengegend, da geht, das sieht mir überhaupt nicht nach Spaziergangsroute oder sowas aus. Und das ist ja auch irgendwie direkt vor dem Haus und der Eingangsbereich ist ja auch relativ lang. Ich weiß nicht, hat sie das vorher beworben oder irgendwie konnte ich mir das nicht so ganz erklären. Und ich weiß nicht, also es ist eine tolle Überraschung für Christian. Aber stell dir mal vor, du hast Samstagsdienst, freust dich auf deinen Feierabend und dann siehst du plötzlich, dass ein Trödelmarkt in deinem Eingangsbereich auf deinem Grundstück stattfindet. Kennst du es, Martin, wenn jetzt du nach Hause kommst und in deinem Garten veranstaltet deine Freundin Trödelmarkt, alle können durch diese
Oh.
Tür, also, weiß ich nicht.
Also ich kann zur ersten Frage vielleicht was sagen.
Ja.
Wir haben nicht gesehen, dass sie den Trödelmarkt groß anpreist, aber das passt auch ungefähr zur Einnahmesituation, was sie am Ende einnehmen, finde ich. Denn Paul kommt an und sagt, sie haben 400 Euro eingenommen. die Schwalbe kauft jemand, die kostet 1500, sind wir schon mal bei 1900 und am Ende nehmen sie 2100 ein. Also besonders viel haben sie da bis auf die Schwalbe nicht verkauft.
Aber wieso? Also 1500 und dann kommen noch 600 dazu, ne?
Ja gut, ja. Aber ich
Aber.
meine, damit ist die Schwalbe verkauft und irgendwie was, also ich meine, da waren ja ein paar Sachen so, da war zum Beispiel, glaube ich, ein Fahrrad mit 170 und so.
Ja.
Also da waren so, ja, haben so ein paar Leute noch vielleicht ein paar Kleidungsstücke gekauft und so, also.
Ja, okay, jetzt nicht riesig. Aber ich finde jetzt 600 zusätzlich gar nicht so wenig. Also, aber ja, kann. Mich wäre interessiert, was da sonst noch so zu verkaufen wäre. Man muss
Also,
natürlich auch das Minus noch bedenken dafür, dass da die ganze Verpflegung ja auch selbst gekauft wurde.
genau, die war ja aber auch mit Preisschild. Also, ich glaube, Anna kommt zu Christian und sagt sowas wie 50 Cent pro Schnittchen oder so.
Ah,
Ja,
stimmt, da war ja was, ja,
ja.
genau. Und das ist übrigens vermutlich die größte Dr. Kleist-Versammlung ever.
Die
Also
größte
fehlt natürlich.
Massenszene.
Genau, weil ich meine, dass man jetzt hier auch den Freundeskreis noch mal klarer sieht. Also man sieht hier rechts Lauri und Sabrina was verkaufen und sowas. Und es sind eigentlich, also gut, es fehlen halt wirklich Bernd und Inge, aber ansonsten ist halt wirklich der gesamte Haushalt da, wie man es ja auch gleich in der allerletzten Szene noch sehen wird.
Und denn da kommentiert Peewee, dass niemand sein Fahrrad gekauft hat, sein altes, aber Michael trauert seiner Schwalbe nach. Daran hat er schon gehangen. Paul übergibt die 2000 Euro an Christian und Christian ist stolz auf seine Rasselbande, gibt Clara ein bisschen Taschengeld für Berlin, weil sie ja noch dahin fährt, um den Plattenvertrag irgendwie in trockene Tücher zu bringen. Und Peewee macht das alles hungrig und deswegen wird Grillen vorgeschlagen. Und sie sagen, sie haben oben auch noch Würstchen, also sie essen keine Grillen. Und Christian sagt, auf die Kohle, fertig, los. Und damit ist diese Folge beendet.
Folge 70, der Schläfer. Ja, was ist dein Fazit? Ich habe mich ja schon vorher ein bisschen positiv geäußert, habe auch immer wieder, glaube ich, erkennen lassen, dass ich mal Dialoge stark fand oder Leute mochte oder dies oder das. Was ich jetzt fast gar nicht kommentiert habe, war die Situation, diese Schläfer-Situation, weil ich meine, das muss natürlich eine total krasse Belastung sein, wenn du weißt, du schläfst einfach von hier auf jetzt für einen wirklich langen Zeitraum ein, aber da konnte ich irgendwie auch, da gibt es halt auch irgendwie so gar keine Vergleichsebene, wo man sagt, ach, das hatte mal ein Bekannter von mir oder so, oder da kenne ich was, das gab es irgendwie gar nicht. Aber insgesamt, wie gesagt, bei mir dominieren die guten Dialoge, die kritischen Auseinandersetzungen untereinander, deswegen fand ich es eine gute Folge. Gehst du da mit oder eher nicht?
Also zu dem Punkt mit dem Schläfer würde ich auch sagen, es wird sich halt auch nicht so intensiv damit beschäftigt, auch inhaltlich. Es geht halt generell in der Staffel gefühlt mehr um die Familiendramen. Ja, also es hat mehr den Charakter von einer Familienserie als einer Arztserie mittlerweile. Es gibt zwar immer so den Fall der Woche, aber den weit weniger Raum ein als früher in den alten Staffeln, wo es dann wirklich teilweise komplett um diese Gastfiguren ging.
Ja.
In erster Linie hier geht es um die verschiedenen Storys der Familienmitglieder. Und das finde ich zumindest ganz sympathisch, weil das sind ja auch die, die wir weiter sehen und die Storys um diese Familienmitglieder schärfen so ein bisschen das Profil dieser ganzen Figuren. Für mich war nur das große Ärgernis diese Ungenauigkeit bei der juristischen Story.
Ja,
Denn
okay.
auch jetzt hier am Ende, also jetzt können wir ja nochmal die Zahlen nennen. Also ich glaube, sie hätten locker 1700 Euro sparen können. Und ich finde es auch so ein bisschen vergeudete positive Energie der Familie, wenn sie da wirklich so eine schöne Idee mit Trödelmarkt haben, um dann 2000 Euro für so eine Abmahnung zu zahlen. Wie gesagt, ich habe die Strategien jetzt schon dargelegt, aber ich denke, mit Geduld und Abstreiten wären sie am Ende bei so 300 Euro gewesen. Und ja, der Fehler ist einfach, sie haben den Täter klar benannt. Also
Ja.
deswegen, also ich denke, bei 300 Euro hätten sie ankommen können und das hätte man dann immer noch bezahlen können. Und das, bei mir ist es ja lustigerweise wirklich Jahre her. Also das ist wirklich, das ist immer noch offen. Also
Ah, okay.
das ist, ich glaube, das war irgendwann in der Corona-Zeit.
Ach, krass, okay.
Und
Aber war das auch Porno oder?
ja.
Ja, okay.
Und dann war es irgendwie so, weiß nicht mehr genau, was sie wollten. Und dann kommt ganz schnell dann irgendwie hier doch 200 weniger. Und wenn sie jetzt zahlen, dann ist es aus der Welt und so weiter. Und der Anwalt hat mir dann auch gesagt, also es geht auf keinen Fall für 300 Euro vor Gericht oder so. Also, so. Naja.
Ja, krass. Ja, okay, kann ich verstehen, dass das sozusagen dann eine Unplausibilität ist, die dann auch Auswirkungen auf die ganzen Handlungen hat.
Es versauert so ein bisschen, also es macht es so ein bisschen sauer, diese süße Story des Flohmarkts, weil man so meint, das ist alles gar nicht nötig. Dieses schöne Geld.
Ja, das verstehe ich.
Und dann unterstützt man da so Abzocker-Anwälte. So.
Ja, das ist wahr. Wen unterstützt du denn in Bezug auf das Dahlmann-Treppchen? Wer kriegt deinen Dahlmann?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Also, kurz, wie gesagt, hatte ich überlegt, Anna den zu geben, weil sie ist offenbar keine Anwältin für Urheberrecht, aber dann könnte sie einen entsprechenden Kollegen kennen, bevor sie ihrer Familie 2000 Euro Kosten aufs Auge
Bevor sie
drückt.
den 2.000 € als Erfolg verkauft.
Genau, ja. Aber mein Dahlmann geht tatsächlich an die Eisenacher Feuerwehr.
Jetzt bin ich gespannt.
Denn sie werden zu einem Ort gerufen, wo es also raucht aus der Wohnung, fahren
Ja.
dahin, da ist ein Kind, was es aus rätselhaften Gründen alleine versucht hat, irgendwas zu braten, während der Vater im Bad ist. Und die ganze Wohnung ist voll Rauch und sie finden einen bewusstlosen Mann, der nicht wach zu kriegen ist, in einer zugequalmten Wohnung und bringen ihn raus und draußen vor der Tür sagen sie der Frau, ja, versuchen Sie doch mal, ihn wach zu kriegen. Vielleicht kriegen Sie es ja hin. Nichts von wegen, der könnte eine Rauchvergiftung haben und hat das Bewusstsein verloren oder so. Nein, ja, versuchen Sie doch mal, kriegen wir nicht wach. Also es ist
Okay,
eine sehr entspannte
das.
Feuerwehr.
Wir haben ja auch noch sonst eine Pappfigur, da können Sie erstmal da probieren, so ein bisschen.
Mund-zu-Mund-Beratung haben wir hier so einen Dummy dabei, können Sie drei, vier Mal probieren.
Genau, YouTube, haben Sie hier WLAN? Kommen Sie hier in Ihr WLAN vor? Ist das? Ja, perfekt.
Der Router ist nicht abgebrannt, können Sie noch probieren?
Ja, sehr gut aufgepasst. Also finde ich gut. Gefällt mir. Kann ich nicht mithalten mit diesem.
Okay.
Aber das ist natürlich, ist ein toller Sonderpreis. Nee, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Bei mir geht er im PV. Und zwar, also er hat ihn sich schon verdient durch dieses Quengeln, was man meinetwegen mit 4 noch machen kann, aber nicht mit, boah, wie alt wird es ein PV eigentlich jetzt schätzen? So 23, 22 könnte das sein.
Ja, ich hätte jetzt auf jeden Fall Anfang 20 gesagt, ja.
Ja. Also dieses Quengeln, dass er dann, dass seine Schwester, deswegen ist mir das auch nochmal aufgefallen, dass ihm anscheinend so der Freundeskreis fehlt, dass er sagt, können wir das besprechen? Bitte! So, also er ist ja richtig so am Quengeln oder sagt sie, du, also er sieht sie auch gar nicht ein, dass es noch eine andere Lösung gibt. Das finde ich irgendwie, da hat er entweder einen Freundeskreis oder weiß nicht, also dass halt irgendwie klar ist, jemand, der gerade aus der Praxis kommt und vielleicht, und also ich meine, Lisas Mutter, die ist voll berufstätig in ihrer Anfangszeit sozusagen drin. Das muss in Ordnung sein, dass man da dem Bruder, dass der jetzt nicht einfach so dazwischen kommen kann und auf jedes Anrecht da hat. Es ist aber bei mir Platz 1 und da, das ist bei mir mit der Notiz versehen, Piwi, kriegst du irgendwas mit? Fragezeichen durch meine Notizen. Und zwar ist es so, weil er sagte, er wartet ja auf das Klärungsgespräch mit Christian oder auf das Streitgespräch da in der Villa. Und dann sagt er noch, um vorher mit Anna so den Smalltalk zu haben, sagt er ja, schöne Scheiße, das mit Paul. Und dann sagt Anna ja, ja, und das auch, ja, 2000 Euro und das ausgerechnet jetzt. So, und dann kommt von ihm der Satz, wieso gibt es Probleme? Ich weiß nicht, Piwi, ob du das mitbekommen hast, Aber es wurde für die Neugründung der Praxis, wurde das ganze Haus der Bank überschrieben. Ihr habt eine fette Hypothek, die Altersvorsorge von Christian ist dahin. Und es geht hier um einen Betrag von 700.000 Euro, den ihr erstmal in der Miese seid und der wieder erwirtschaftet werden muss. Ja, da sind 2.000
Und du
Euro.
willst aus der Praxis aussteigen?
Genau. Und also dieser Satz, der hätte mich wirklich aufgeregt, weil wenn jemand sagt, okay, ich steige aus der Praxis aus, weil ich habe irgendwie andere, das fände ich schon nicht nachgedacht genug. Aber dann so ganz naiv zu fragen, gibt es Probleme? Das wirkt für mich wirklich so, als ob er die generelle Situation nicht begriffen hat.
Ja, und das passt ja dann auch dazu, dass Christian danach immer so sagt, er ist planlos und genau das,
Genau.
worüber er sich beschwert, so, denk nicht, ich bin planlos und ja, was ist denn dein Plan? Du kommst nicht
Genau,
mal mit, dass
also.
hier irgendwie gerade Schulden sind, so.
Es hätte noch gefehlt, dass er dann. Mein Plan ist ganz einfach. Diesen Sommer geht's auf den Ballermann. Ich habe mir schon einen Bierschnorchel gekauft. Das hätte mir noch gut gefallen.
Naja, oder so ein naiver Plan. Naja, es kommen dann einfach die Patienten und dann kriegen wir ja Geld. So.
Die folgen mir auch, die folgen mir auch nach Singapur.
Ja.
Und mein Finanzkonzept sieht vor, dass Paul keine Pornos mehr konsumiert. Dann müsste es gehen. Und schon hat er einen großen Plan.
Ja.
Ja, aber von
Ach, das ist
daher
doch ein
diese.
schöner Dame, der ist nicht so schlecht.
Ja, okay.
Denn
Also.
mir war der nicht so ins Auge gefallen. Ja, also von daher, ja.
Nee, hätte mich sehr aufgeregt. Ja.
Zweites Mal für dich, Piwi, die Eisenacher Feuerwehr bei mir zum ersten Mal dabei.
Wer weiß, wie oft sie noch vorkommt.
Wer weiß. Die nächste Folge von Familie Dr. Kleist ist die Folge 6 der 6. Staffel und heißt Hopp oder Top. Und ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es nur reinkopiert. Mal gucken, was uns erwartet. Der verwitwete Rentner Georg Knapp wird vom Pflegedienst seines Altenheims nur ungenügend versorgt und muss bald darauf wegen einer Infektion ins Krankenhaus. In der Praxis gerät Christian mit Lisa aneinander. Indes wird die erotische Spannung zwischen Lisa und Timo immer stärker. Clara muss sich entscheiden, was ihr wichtiger ist, ihr Traum von der Bandkarriere oder ihre beste Freundin.
Wie erklärst du dir diesen Konflikt bei Clara? Also hast du da eine Voridee?
Also die beste Freundin ist ja wahrscheinlich Teil der Band. Also wird wahrscheinlich eine der drei keine Lust haben, in der Band zu spielen. Nee, ich weiß es nicht.
Okay.
Nee, also ist ein bisschen komisch formuliert. Oder es kommt zum Streit zwischen, wie heißt sie, Sabrina und Lauri und dann heißt es, nur einer von den beiden macht mit und
Ja.
ja.
Mal abwarten. Also ich
Ja.
sag's, also du wirst später feststellen, dass der Konflikt schon angebahnt ist, aber das ist kein du wirst es dann sofort
Ja, es gibt
erkennen.
verschiedene Sachen. Also ich zum Beispiel, dass Lauri sich ja schon mal beschwert hat, dass sie immer nur mit Sabrina abhängt und fast nie mehr mit ihr. Oder vielleicht kommen Lauri und Janik zusammen. Oder
Okay.
ja, mal gucken, irgendwie alles sowas.
Warten wir es ab.
Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf den verwitweten Rentner Georg Knapp.
Ja.
Gut, dann bleibt nichts
Mach
anderes
das
übrig,
Leute.
als den Hörern und Hörerinnen viel Spaß noch bei der Europameisterschaft zu wünschen.
Ja.
Die nächsten Highlights sind vielleicht sowas wie Türkei, Portugal oder Schweiz, Deutschland, auch schön. Schottland, Ungarn. Alles spannende Spiele.
Spannend, Bob.
Ja. Und nächste Woche hören wir uns dann nach der Gruppenphase wieder und schauen uns dann an, wer im Achtelfinale steht.
Genau.
Da können wir dann drüber reden, wer wir glauben, wer weiterkommt.
Ja.
In Ordnung. Und über Familie Dr. Kleist werden wir natürlich auch wieder sprechen. Also, ja, spätestens in 7 Tagen. Vielleicht, wer weiß, vielleicht ja auch mal noch früher. Mal gucken.
In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis nächste Woche. Tschüss. Das war jetzt wirklich die allererste Folge, die ich damals eingestiegen bin, ne?
Ah, okay, cool.
Das war, genau, das irgendwie, Folge 70 muss da gerade irgendwie abgelaufen sein oder sowas.
Gut, du musst auf deinen Flohmarkt wahrscheinlich.
Exakt, genau, richtig.
2000 Euro eintreiben.
Genau, meine alte Schwalbe muss ich verkaufen. Ich gucke mal, ob ich hier in Bremen Bessi finde, der mir ein bisschen mehr gibt.
Das dürfte in Bremen leicht sein.
Ich denke auch.